Der Politikgeflüster Podcast.
Die Ampel steht.
Wir sind auf 1,5 Grad Fahrt mit diesem Koalitionsvertrag. Und im Kern ist die Vereinbarkeit von Wohlstand und Klimaschutz.
Ja, eines der wichtigsten Vorhaben waren die 12 Euro Mindestlohn. Das war ja auch das, was der Kanzler versprochen hat, dass das eine seiner ersten Amtshandlungen sein wird. Und das hat er tatsächlich auch umgesetzt, also 12 Euro Mindestlohn. Dann wurde die sogenannte Wohngeldreform auch vorangetrieben. Also es soll mehr Wohngeldempfänger geben. Hartz IV wurde abgelöst durch das sogenannte Bürgergeld. Da hatte die Union auch noch viel mitzureden gehabt und auch kurz noch das Bürgergeld fast brennt. Wollen, aber da gab es noch Änderungen. Das Bürgergeld wird jetzt Hartz IV ablösen.
Ein Jahr hat die Ampelregierung ja jetzt geschafft. Können Sie sich noch erinnern, wie das losgegangen ist? Vor einem Jahr die schönen Bilder. Oh, alle sind da in einer Reihe marschiert, wie bei Ocean's 11. Es gab das berühmte Selfie. Und dann wurde der Koalitionsvertrag präsentiert als Verheißung einer besseren Zukunft, an die fortan alle glauben sollten. Weshalb man sich auch exakt so hingestellt hat wie die Zeugen Jehovas vorm Kaufhof. Es ist auch heute noch eine quirlige Truppe mit ambitionierten Ideen.
Mein persönliches Ziel ist, dass wir im nächsten Jahr so weit sind, dass wir vielleicht den ersten legalen Joint verkaufen können.
Eine Produktion des Ernst-Haeckel-Gymnasiums.
Bei einer Straßenblockade der letzten Generation am Montagmorgen in Berlin kam es erneut zu Handgreiflichkeiten. Videos zeigen, wie mehrere Autofahrer die Klimaaktivisten beschimpfen, sie teilweise von der Straße zerren.
Und das ist jetzt gekippt ins Moralische hinein. Das heißt, Menschen beginnen sich besser zu fühlen, weil sie der Meinung sind, dass ihre Meinung nicht nur richtig ist, sondern auch gut ist. Also und die einzig Gute. Und das Gegenüber hat eine böse Meinung. Das heißt, Menschen schlittern durch den moralischen Narzissmus in die vollkommene Intoleranz. Nicht nur in die Intoleranz, sondern eben auch in die Cancel Culture. Das heißt, in die soziale Vernichtung des anderen. Ich bin wirklich überrascht, wie viele Referenten schon gecancelt werden. Harmlose Menschen, die plötzlich in ihrer Halle, die sie gebucht haben, ausgeladen werden.
Diese Aktivisten treten ja doch mit einem sehr hohen moralischen Anspruch auf und müssen sich vermutlich auch an diesen selber messen lassen. Wenn man predigt, dass Menschen weniger Fleisch essen sollen, dann sollte einem währenddessen nicht noch die Leberwurst im Mundwinkel hängen. Es kommt einfach nicht gut an. Die beiden haben auf jeden Fall etwas erreicht. Sie haben erreicht, dass sich Friedrich Merz moralisch überlegen fühlen kann und auf ihre Kosten Witze macht. Hier bei einer Rede von Merz vor einigen Tagen in Mainz. Da hat die letzte Generation auch versucht, die Rede zu stören. Und da lag für Merz der Ball natürlich auf dem Elfmeter. Und da muss ich wirklich sagen, mit dem Flugzeug nach Thailand, Bali oder wohin auch immer, das ist das eine. Aber dass sie Friedrich Merz für einen Moment als schlagfertig und witzig dastehen lassen, das verzeihe ich ihnen nicht.
Ja, ich starte heute mit einem Zitat. Kennt Zitate raten, ob man das erkennen kann. Die Ampel will ein anderes Deutschland. Ihr Leitmotiv ist Wokeness. Es droht eine düstere Woke-Wolke, unseren weißblauen Himmel zu verdunkeln. Jeder darf reden, wie er will, aber eine Genderpflicht an bayerischen Schulen und Hochschulen lehnen wir ab. Ich denke, man hat erkannt, um wen dieses Zitat ist. Das passt ziemlich gut zum vorletzten Clip, den man auch gehört hat.
Zogen wird
und warum,
lautstark.
Warum fange ich damit an? Jetzt kam gerade noch ein Clip reingespielt. Warum fange ich damit an? Weil uns eine nette Leserpost erreicht hat, oder Zuhörerpost. Ich habe es mal Leserpost genannt, weil der Titel war Leserpost. Von einem User, der hat sich genannt Bernd Stromberg. Ich hoffe, er ist nicht wirklich der Bernd Stromberg. Mit einem Fake-Account allerdings. Also ich konnte darauf nicht mal antworten. Und er hat uns geschrieben, ich habe in eine Folge reingehört, ich denke, es war der Jahresrückblick. Und er schrieb dann, ich zitiere, in eurem linksgrün versifften, auf Wokeness-Wellen reitenden Podcast, dem man nur, Zitat, endet dann kurz und dann setzt er fort, auf dem man nur K... möchte. In dem Sinne, herzlich willkommen bei unserem linksgrün versifften Podcast und herzlich willkommen bei unserer neuen Ausgabe. Ich habe das einfach jetzt mal an den Anfang gestellt, weil ich das Zitat so absurd fand, absurd zur Diskussion fand und absurd auch in diesem Clip eingebaut habe. Und ich nehme an, JS möchte gleich was sagen. Dann leg los, lass dich nicht stoppen.
Einfach nur danke dafür, dass Leute sich so getriggert fühlen, dass sie ihre wertvolle, obwohl wenn sie solche Menschen sind da wohl eher unwertvolle Lebenszeit darauf verwenden, Accounts zu erstellen und dann solche Nachrichten zu schreiben an SchülerInnen, die in ihrer Freizeit einen Podcast aufnehmen. Herzlichen Glückwunsch dafür. Wählt weiterhin schön die AfD oder was für immer Faschoparteien ihr wählt und lasst uns in Ruhe. Danke.
Ich habe vorher gedacht, du wirst bestimmte Diskussion führen. Hans, du möchtest ergänzen. Na los, ich habe nicht mal angefangen offiziell.
Ja, also ich finde das eine sympathische Wortmeldung. Dieses K... kann ja nur heißen, konzentriert zuhören. Und wenn er sagt, euren linksgrün versifften Podcast, bei dem man nur konzentriert zuhören möchte, sehr gerne, warum denn nicht?
Danke, schön, dass wir dich haben, dass du darauf gekommen bist. Sehr schön, Hans. Super. Und damit habt ihr schon gehört, wir sind mittendrin heute, ein ganz unvermittelter Start. Inhaltlich war es vielleicht auch zu hören. Unsere Schwerpunkte heute liegen auf einem kleinen Rückblick. Wir wollen ja eine Bilanz probieren der Ampel und der Zeit, die sie quasi, was sie geleistet hat. Und der Plan ist ja unter dem Motto Rot, Gelb, Grün, einmal jede Partei, wenn man so möchte, zu hören, eine Bilanz zu ziehen in den nächsten Folgen. Und im zweiten Teil versuchen wir dann den Blick auf ja die aktuelle Klimapolitik zu richten. Und die letzte Generation. So, bevor wir zur Vorstellung der Teilnehmerinnen kommen hier heute, gibt es noch eine Meldung. Ian, ich habe dich übersehen, sorry. Los, schnell.
Ich wollte nur sagen und auch meinen Senf dazu geben, also ich werde lieber als links-grün versifft betitelt als faschistisches Nazischwein. Dementsprechend sehe ich nicht, wo wir hier einen Fehler gemacht haben.
Wir haben auch keinen Fehler gemacht. Ich fand es einfach nur mit dem Zitat gestern von Söder verbunden, das irgendwie witzig, sich darüber mal lustig zu machen. Zumal der User auch nicht die Chance gegeben hat, die Userin darauf zu reagieren. Sei wie es sei. Also, wir starten in die Vorstellungsrunde. Zwei davon haben wir heute schon gehört. Nehmen wir an, alle anderen wollen wir auch nochmal hören. Eröffnungsfrage passend zum Thema soll heute sein, welches Thema sollte die Bundesregierung mehr Aufmerksamkeit schenken? Und jemand, der noch nicht am Anfang gesprochen hat, darf beginnen. Aha, leg los.
Ja, hallo. Danke für die Vorstellung auch. Ja, ein Thema, was meiner Meinung nach vernachlässigt wird, ist der Fachkräftemangel und vor allem Lösungen, die sich darauf beziehen. Die Bundesregierung hat zwar 5 Hauptpunkte aufgestellt, im Kampf dagegen und diese Fachkräftestrategie zu Papier gebracht. Allerdings, finde ich, sieht man jetzt auch wieder im Zuge der Migrationswelle, dass vor allem was Integration und moderne Einwanderungspolitik betrifft, was ja auch ein Ziel sein soll, noch viele Lücken herrschen. Und ich finde, dass dem einfach viel mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte, weil wir spätestens in 20, 30 Jahren gerade im medizinischen Bereich sonst Heftiges erleben werden. Und das möchte so niemand. Diese Berufe müssen attraktiver gestaltet werden und da muss ich dringend was tun, spätestens jetzt und da habe ich auch mehr erwartet, aber dazu werden wir später noch was hören, denke ich.
Ich bin RB und meiner Meinung nach ist auch ein Teil dieses Fachkräftemangels, den ich besonders in den Vordergrund stellen würde, der Lehrermangel. Also ich sehe nicht ein, auch wenn es eher Ländersachen sind, ist es trotzdem ein Problem, was wir im ganzen Bundesgebiet haben. Und ich finde nicht, dass es die Option sein könnte, dass entweder ältere Schüler nach Hause geschickt werden und dann eigene Aufgaben sich bearbeiten müssen. Wieso sollten wir wieder in die Homeschooling-Zeiten gehen, wenn wir die Corona-Zeit schon so ziemlich überwunden haben? Und zum anderen finde ich es auch einfach nur lächerlich, dass dann als Strategie gesagt wird, dass Lehrer einfach länger arbeiten sollen. Also ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass viele Lehrer schon nach den ersten 10 Jahren die Schnauze voll haben von den ganzen Kindern und Jugendlichen. Und das dann noch bis nach 70 zu machen, ist sehr, 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 sehr fragwürdig, dass das wirklich ein Lösungsweg sein könnte.
Da habe ich gerade daneben geklickt beim Entmuten, sorry. Also wer an unserer Schule arbeitet, hat schon nach 2 Jahren die Schnauze voll. Jedenfalls war das bei unserem Jahrgang so. Ja. Thema, was ich finde, was von der Bundesregierung stark vernachlässigt wird, ist eigentlich ziemlich breit gefasst und zwar einfach Kinder und Jugendliche generell. Jetzt mit den schönen 200 Euro, die wir ja alle kriegen sollen, beziehungsweise manche von uns, wo ich gefühlt mein halbes Leben erstmal einreichen muss und Dokumente aus allen Ecken der Erde besorgen muss. Da ist es wirklich einfacher, in der Uni sich zu immatrikulieren und dann noch eine Hausarbeit zu schreiben und die Materialien dafür online zu finden. Und das ist schon ein komplizierter Prozess. Insofern, also zum einen mal jetzt nur auf diese Einmalzahlung bezogen. Es gibt natürlich noch generell viele weitere Sachen, die gemacht werden könnten, aber die kommt viel, viel zu spät und viel, viel zu bürokratisch daher. Also, was ich da von anderen gehört habe, die das wirklich teilweise ohne Hilfe von Erwachsenen, in Anführungsstrichen Personen, nicht hinkriegen. Und wenn man dann da eben keine familiäre Unterstützung hat und auch Leute, die vielleicht dafür sorgen, dass diese Dokumente eben bereit sind, dann wird das schon, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Und das sind ja gerade die Leute, die es am meisten bräuchten wahrscheinlich.
Ja, hier ist EN und ich weiß nicht genau, wie ich das in Worten beschreiben soll, was ich mir mehr wünsche, weil ich ganz schnell was falsch sagen kann und ganz schnell man mich wahrscheinlich nicht mehr versteht. Aber ich wünsche mir, dass mehr vermittelt wird, sage ich mal, und mehr gegen Antisemitismus und Faschismus vor allem in den ostdeutschen Gebieten getan wird. Wir sehen immer noch im Jahr 2023 so viele Themenbereiche, in denen wir einfach getrennt sind, so wie es in der BRD und DDR war. Und meiner Meinung nach ist da einfach zu wenig, das getan wird. Und ich weiß, dass es schwierig ist, das Mindset von so vielen Menschen nicht zu ändern, aber dem eine Alternative zu bieten. Aber wenn da nicht irgendwann angefangen wird, dann wird das noch unschöner enden, als es jetzt schon ist.
Hallo, hier ist HA und als ich die Frage gelesen habe, tatsächlich die ersten Themen, die mir eingefallen sind, sind halt zum einen die Energiewende, aber auch halt, wie bereits gesagt, der Lehrermangel oder auch zum Beispiel der Wohnungsmangel, weil ich halt finde, dass es im Moment nicht genug thematisiert wird. Und ich kann halt persönlich auch verstehen, dass es schwierig ist, jetzt wo gerade auch sehr viele Probleme bestehen, alles abzudecken und alles zu besprechen. Aber ich finde trotzdem, dass es nicht passieren darf, dass wichtige Dinge wie zum Beispiel halt auch das Klima, worüber wir uns ja auch später unterhalten, dann in den Hintergrund geraten. Also ich finde, also da wünschte ich mir halt mehr Aufmerksamkeit.
So, bevor LZ kam, LB kam nämlich später. Du darfst erstmal, dann LZ als Letzte.
Freut mich aber, dass ich jetzt schon reden darf. Also ich hätte auch Bildung zum einen gesagt. Da kommt das, was RB schon gesagt hat, mit rein. Das spielt aber auch das so ein bisschen, was JS gesagt hat, mit den Jugendliche werden vernachlässigt. Such den Passierschein A138, damit du deine Zahlung bekommst. Aber auch so ein bisschen dieses Materialding. Also ich kann mich erinnern, PB-Bücher hatten wir immer nicht genug für alle Schüler, also zumindest für eine Stufe. Und es hieß, die wurden dann immer wieder eingesammelt nach dem Unterricht. Und ansonsten würde ich vielleicht auch so ein bisschen Verkehr anschneiden. Klar, wir hatten das 9-Euro-Ticket, aber irgendwie habe ich das Gefühl, nach dem 9-Euro-Ticket kam auch nicht wirklich viel. Also ich habe persönlich jedenfalls nicht so viel davon gehört. Deshalb würde ich diesen Bereich auch noch mal damit zuzählen, dass ich damit mehr beschäftigt werden sollte.
Hallo, ich bin LZ. Versteht man mich jetzt? Super, ich habe es gefixt bekommen. Sehr gut, weil ich hatte ein paar Probleme mit der Technik. Genau, ich fand, es wurden jetzt schon relativ viele Punkte angesprochen. Ich muss aber tatsächlich auch JS zustimmen, weil ich auch finde, gerade nach der Corona-Pandemie, wo schon die Kinder und Jugendlichen extrem zurückstecken mussten, kriegen sie jetzt weiterhin nicht wirklich viel Aufmerksamkeit. Genau. Und der Rest wurde eigentlich schon so angesprochen. Ich finde das ziemlich heftig, auch mit die aktuelle Debatte um den Lehrermangel. Aber da kommen wir bestimmt später nochmal drauf zu sprechen.
Ganz bestimmt, ganz bestimmt. So, Hans, du bist halt auch wieder dabei. Das freut uns sehr. Live aus dem Jung- und Naivstudio rübergehetzt in die viel wichtigere
Ja.
Aufnahme. Hans, was würdest du denn sagen?
Ach ja, ich bin insofern inspiriert durch das Date vorher, weil das war ein Interview mit Lisa Paus, mit der Familienministerin. Und da war das Thema, und das führt dann zu meinem Schwerpunkt, die absurde Situation, dass sie sagt, ich kämpfe hier um die Kindergrundsicherung, die kostet 12 Milliarden Euro und der Finanzminister sagt, haben wir nicht. Und das heißt, dieses Thema, und das wäre das, was ich für nötig halten würde, die Finanzarchitektur dieses Staates, die muss fundamental geändert werden, weil all die Bereiche, die ihr vorher angesprochen habt, ob das Kinder ist, ob das Schule ist, ob das Umwelt ist, ob das Arbeit ist, all das wird davon abhängen, hängt jetzt schon, dass Geld dafür zur Verfügung steht. Und dieses Geld bei der derzeitigen Finanzarchitektur ist einfach nicht vorhanden. Ein Finanzminister, der nur sagt, Schuldenbremse, 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 der verspielt, finde ich, damit die Zukunft. Und was dringlich notwendig wäre, aus meiner Sicht, ist eine fundamentale Steuerreform. Und zwar sowohl was Erbschaftssteuer als auch was Einkommenssteuer angeht, um nur mal die beiden zu nennen. Und das Aussetzen der Schuldenbremse. Das wären so drei Säulen, die überhaupt erstmal für Finanzierungsgrundlage der notwendigen Maßnahmen sorgen.
Ich höre, du hast in unserem Gespräch mit Clemens Hüß nichts gelernt. Der hat doch die Schuldenbremse so verteidigt. Aber gut, andere Geschichte. Kommen wir nachher nochmal zu. J.S., du willst ergänzen?
Ja, mir ist gerade noch was eingefallen als von Hans kleiner Ausführung, was ich auch noch mir von der Bundesregierung wünschen würde, nämlich weniger auf die FDP zu hören. Wie kann es sein, dass die Partei mit dem geringsten Wahlstimmergebnis die meiste Macht hat in dieser Koalition? Also das kann eigentlich nicht sein und es sollte auch so nicht sein. Und da würde ich mir auch ein bisschen mehr Gegenwind manchmal wünschen und dass auch ein paar mehr Punkte durchgebracht werden, die jetzt vielleicht eher Anti-FDP sind. Das hat man ja schon im Koalitionsvertrag gesehen, der war ja schon FDP durchseucht und naja, es geht in der Regierung so weiter. Nichts gegen die FDP grundsätzlich, aber es ist halt ein bisschen unverhältnismäßig, wie da teilweise entschieden wird, finde ich.
Bin gespannt, ob Sie das auch selber so sehen. Nächsten Monat wird ja einer von FDP bei uns zu Gast sein. Vielleicht kriegen wir das dann da ein bisschen angesprochen. Ich glaube, die Selbstwahrnehmung der FDP ist nämlich eine andere, als du sie gerade beschrieben hast. Aber das ist dann halt öfter so. Vielleicht kann unser Gast uns dazu etwas mehr sagen, denn wir gehen damit genau in diesen Block. Wir wollen uns ja mit einer kleinen Bilanz der Ampel versuchen, und entsprechend der Farben uns quasi einmal durch die Ampel arbeiten und mit entsprechenden Abgeordneten ja, darüber sprechen, ja, wie sie ihre Arbeit quasi bewerten und was offene Felder sind. Und wir sind sehr dankbar dafür, dass jemand sich die Zeit genommen hat. Das ist auch nicht selbstverständlich. Ja, bei uns heute zu Gast ist Nina Starr. Hallo Nina.
Hi, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, bevor wir inhaltlich starten, du hast gemerkt, wir haben schon scharfe Kanonen aufgefahren. Vielleicht sag mal ganz kurz was zu dir. Wer bist du? Was machst du? Seit wann bist du im Bundestag? Und ja, so einen kleinen Überblick über dich.
Genau, ich bin Nina Starr, seit 2021 im Bundestag, bin bildungs- und forschungspolitische Sprecherin meiner Fraktion und außerdem Mitglied im Familienausschuss, da auch für die Themen Kindergrundsicherung unter anderem zuständig. Deswegen habe ich mich schon sehr gefreut, dass Hans gerade mit Lisa gesprochen hat und bin schon ganz gespannt auf die Folge von Jung und Naiv. Genau, ich war vorher 5 Jahre lang Landesvorsitzende der Berliner Grünen, das heißt da thematisch Allrounderin, habe aber auch in der Zeit immer Kinder-, Jugend-, Familienpolitik vorangetrieben und auch Bildungspolitik, denn ich bin eigentlich ausgebildete Lehrerin, kann deshalb auch ehrlicherweise nicht sagen, dass man nach wenigen Jahren im Beruf die Schnauze voll hat, ganz im Gegenteil, mir fehlt das gerade sehr, in der Schule zu sein. Ich finde die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen extrem gewinnbringend. Es hat immer viel Spaß gemacht und das, wie gesagt, fehlt mir auch, aber ich hoffe einfach jetzt im Bundestag auch gerade für Kinder und Jugendliche was erreichen zu können und das treibt mich an.
Bevor wir so ein bisschen Inhalte starten, würde mich mal noch interessieren, wie war denn so der Übergang in den Bundestag? Wie bist du da quasi reingekommen in diese neue Welt? Man hat ja von vielen neuen Abgeordneten erhofft, dass doch ein neuer Schwung kommt, so ein bisschen, neue Performance. So nach außen ist das Gefühl, dass es nicht so richtig geklappt hat. Wie waren deine ersten Monate? Wie kamst du da rein in diesen Kosmos?
Ja, ich glaube, ich hatte noch ein bisschen eine Sondersituation, weil wir in Berlin, ich war wie gesagt Landesvorsitzende der Berliner Grünen, wir haben zeitgleich hier das Abgeordnetenhaus, also unseren Berliner Landtag sozusagen gewählt. Und ich steckte mitten in den Koalitionsverhandlungen auf Landesebene noch, während wir auch im Bund verhandelt haben. Insofern war ich da in so einer Doppelrolle und das war alles irgendwie eine ganze Weile lang sehr, sehr surreal. Habe aber gleichzeitig auch festgestellt, dass meine Situation gleichzeitig trotzdem sehr viel entspannter war als die vieler anderer neuer Abgeordneter, weil wir haben insbesondere bei der SPD und bei den Grünen viele sehr junge Abgeordnete auch, die noch gar nicht unheimlich viel Politikerfahrung hatten, die, glaube ich, ganz anders erstmal reinkommen mussten, die das alle, finde ich, großartig gemacht haben, die, finde ich, schon auch einen frischen Wind mit reingebracht haben. Also manche Debatten, die wir so in der Fraktion führen, ohne da jetzt interner auszuplaudern, ja, aber das ist schon manchmal so, dass ich das Gefühl habe, dass Leute, die seit 10 Jahren im Bundestag sind oder seit 8 oder 9 Jahren, ja, dass die Debatten anders führen oder zu führen gewohnt sind, als wir das jetzt teilweise tun. Und das ist manchmal anstrengend für alle Seiten, aber ich finde das auch unheimlich gewinnbringend. Deswegen, ja, das mag sein, dass in der Öffentlichkeit jetzt nicht sofort mega viel neuer Schwung wahrgenommen wird, was sicher auch durch die Rahmenbedingungen, mit denen wir im letzten Jahr zu tun hatten, zu tun hat, kann ich gleich gerne noch mehr zu sagen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass einige im Bundestag wirklich neue Perspektiven mit reinbringen, gerade jüngere Abgeordnete auch. Wir haben viele Frauen bei uns und so. Und das macht einen Unterschied in der Debatte.
Du hast ja vorhin gehört, was so ein bisschen unsere Wünsche waren. Dieser Rückblick ist ja firmiert unter dem Titel Rot, Grün, Gelb. Also man könnte es ja quasi mit Ampelkarten vergleichen. Grün ist alles gut, Rot ist alles schlecht und Gelb ist irgendwie dazwischen. Vielleicht kannst du ja mal starten. Wie würdest du denn die Arbeit bisher in der Koalition bewerten, wenn du eine der Farben wählen müsstest? Und jetzt im schulischen Kontext würde man sagen, natürlich wäre schön, wenn du dann deine Position auch für uns begründen könntest, warum du diese Farbe gewählt hast.
Also ich glaube, wir sind so am Umspringen zwischen Gelb und Grün. Und ich weiß natürlich, ich habe da eine leichte Schlagseite, weil ich daran beteiligt bin. Aber ich glaube tatsächlich auch, wenn man das objektiv betrachtet, ich kann all das nachvollziehen, wo eben gesagt wurde, da wünsche ich mir mehr Aufmerksamkeit für dieses Thema oder für jenes. Das kann ich alles verstehen, insbesondere die Fragen rund um Bildung, Blick auf Kinder und Jugendliche, gerade nach Corona, ja, dass wir es nicht geschafft haben, da noch einen stärkeren Fokus drauf zu legen, obwohl wir und wie gesagt, gerade unsere Familienministerin da wirklich, wirklich für kämpfen und trotzdem kriegen wir das noch nicht in dem Maß hin, wie ich mir das auch wünschen würde. Gleichwohl, wenn man sich anschaut, was im letzten Jahr mit welchen Herausforderungen wir konfrontiert waren, mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine, mit den Auswirkungen, die das hier auch auf unser Land hat, was die Inflation angeht, die Energiepreise und so weiter, sind wir vergleichsweise, auch im Vergleich mit anderen europäischen Ländern und so weiter, eigentlich verhältnismäßig gut durch diese Krise gekommen. Wir haben, was die Wirtschaftsleistung des Landes angeht und so weiter, stehen wir nicht so schlecht da, wie wir das selbst uns manchmal einreden. Und deswegen finde ich schon, ja, es gibt an einigen Punkten Verbesserungsbedarf. Und ich sage auch gerne gleich zum Thema FDP noch was. Aber ich finde, wir sind wirklich durch dieses Jahr ganz gut durchgekommen, haben pragmatisch eine Politik gemacht, die irgendwie sicher nicht immer so zielgenau, wie ich mir das wünschen würde. Die 200 Euro für Studierende sind schon angesprochen worden. Ja, das ist eine Auszahlung mit Gießkanne, die nicht da ankommt, wo wir sie brauchen. Mein Mann beispielsweise, ja, also jeder kann nachgucken, was ich verdiene. Mein Mann studiert auch, der kann dann 200 Euro beantragen. So ein Blödsinn, ja. Also statt, dass wir da zielgenauer sind, gleichzeitig bei der Frage, wenn man schnell sein möchte, was wir bei den 200 Euro auch nicht sind, zugegebenermaßen, aber wenn man schnell sein möchte, muss man da immer einen Mittelweg finden. Und bei vielen anderen Maßnahmen, bei den ganzen Energieentlastungen, haben wir da, finde ich, einen guten Mittelweg gefunden und sind insgesamt ganz gut durch diese Krise gekommen und treiben gleichzeitig gerade gesellschaftspolitisch mit dem Selbstbestimmungsgesetz, was jetzt kommt und so weiter. Beim Ausbau der erneuerbaren Energien, die treiben wir massiv voran. Verkehrspolitik, 49-Euro-Ticket kommt, ja, auch da. Ich hätte auch gerne ein günstigeres und so weiter. Aber wir treiben viel voran. Deswegen so, ich habe jetzt zu lange geredet, aber ich würde sagen, zwischen Grün und Gelb.
Darf ich ganz kurz eine Rückfrage stellen? Sie meinen jetzt durch die Krise gekommen, durch die Krise mit der Ukraine und dem ganzen Drumherum, oder?
Genau, also wir haben ja mit dem Angriffskrieg massive Preisanstiege im Energiepreisbereich gehabt, was auch zur Inflation insgesamt geführt hat und so weiter. Da sind wir bis jetzt verhältnismäßig gut durchgekommen, auch wenn mir bewusst ist, dass das nicht für alle Familien stimmt. Also ich habe Kontakt zu Menschen, die im Transferleistungsbezug sind und so weiter. Da müssen wir noch mehr tun. Das ist gar keine Frage, aber insgesamt als Gesellschaft sind wir im Vergleich zu anderen Ländern gut durchgekommen.
Und würden Sie behaupten, dass wir wirtschaftlich gesehen auch genug für die Ukraine tun?
Naja, wir sind dabei, also wirtschaftlich gesehen ist die Frage, dass wir sind im Moment ja dabei, dafür zu sorgen, auch durch Waffenlieferungen, wo wir übrigens im europäischen Vergleich und auch im NATO-Vergleich nicht so schlecht dastehen, wie das manche gerne behaupten, aber wo wir durch Waffenlieferungen versuchen, diesem Land erstmal zu helfen, überhaupt als Land bestehen zu bleiben. Gleichzeitig, und das ist auch immer eine grüne Forderung gewesen, haben wir immer gesagt, alles, was wir in Rüstung stecken, denselben Etat müssen wir in humanitäre Hilfe stecken. Das ist im Moment auf der Strecke geblieben. Da kämpfen wir massiv dafür, dass die Gelder dafür auch bereitgestellt werden, weil beispielsweise auch in der Ukraine wir natürlich wieder Geld für den Aufbau brauchen, aber auch für humanitäre Hilfe dort vor Ort. Und ich glaube, da werden wir dann, das wissen wir noch nicht zu welchem Zeitpunkt, aber wenn es soweit ist, auch sowohl jetzt schon mit dem Aufbau natürlich wieder beginnen in Gebieten, wo das jetzt schon möglich ist, aber in anderen Gebieten wird das noch dauern, bis das möglich ist, aber da müssen wir dafür sorgen, dass natürlich die Ukraine dann auch wirtschaftlich unterstützt wird, aber das tun wir, finde ich, schon auch ganz gut.
Das heißt, selbst wenn alle Statistiken sagen, dass Deutschland statistisch gesehen laut Bruttoinlandsprodukt am wenigsten tut, mit unter 0,05 in der Skala, dann ist das nur, wir arbeiten dran, oder?
Nein, ich habe ja eben gesagt, uns ist es extrem wichtig, dass wir beispielsweise auch im humanitären Bereich mehr für den Aufbau tun, dafür kämpfen wir, so. Ich bin nicht der Finanzminister und Hans hat das ja eingangs schon gesagt, wir müssen grundlegend über unsere Finanzen sprechen und ich glaube, dann können wir alles Weitere tun und das ist gerade auch so ein Stück weit das Problem, wo ich selber sehr hadere, dass viele Dinge, die wir uns vorgenommen haben, im Moment noch nicht umgesetzt werden können, weil die Finanzen dafür nicht bereitstehen. Genau, nichtsdestotrotz finde ich, wir haben schon einiges getan und wie gesagt, Beispiel Waffenlieferungen, sind wir eben nicht im unteren Bereich, sondern im europäischen Vergleich stehen wir ganz gut da.
Okay, ich wollte nur nochmal nachgefragt haben, weil Sie jetzt meinten, dass es im NATO-Vergleich manchmal so schlecht dargestellt wird, aber dass ja nun mal einfach die Zahl ist und die Zahl ja dann zählt.
Dann würde mich mal die Meinung der anderen interessieren. Die Bewertung hat ja nun Nina geboten. Wie schätzt ihr das ein? Ich glaube, RB war zuerst, ne? Ja.
Also ich würde auf meiner Ampel für die Ampel tatsächlich gelb geben. Es liegt jetzt nicht unbedingt an der thematischen Wahl, sondern halt, wie JS schon vorhin gesagt hat, ist so das größte Problem in der Bundesregierung momentan die FDP. Also im Endeffekt finde ich thematisch ist es ein sehr schöner Sprung gewesen von der Großen Koalition bis jetzt hin zu den neuen progressiveren Themen. Aber es ist halt einfach nur scheiße, dass die FDP so viel blockiert, insbesondere halt das Finanzministerium. Und ich glaube auch, dass generell der Hauptfaktor für die FDP im Koalitionsvertrag war eben der Posten des Finanzministers für Christian Lindner. Ansonsten wäre die nicht in die Koalition gegangen. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber also ich würde sagen, an sich gute Themen, aber es geht leider nicht voran durch den Stolperstein.
Na, ich würde erst kriegen wir es hin.
Bist. Also ich war nicht die Nächste, aber okay, dann mache ich weiter. Also in Ihrem wunderbaren Dokument steht ja, die Arbeit der Grünen bewerten. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Insofern will ich jetzt da nicht andere Parteien mit reinziehen. Und wenn ich jetzt nur die Arbeit der Grünen bewerten müsste, dann würde ich da tatsächlich bei Nina sein und auf sowas zwischen Gelb und Grün gehen. Also so eine gute Mischung. Ich würde mich wie im Kunstunterricht hinsetzen und die beiden Farben auf meine Palette machen und zusammenmischen. Und ich war in Kunst immer extrem gut. Und insofern würde ich das so dazwischen ansiedeln. Also ich glaube, jeder kann sich denken, und jede, welche Partei ich als die Schwächste in der Koalition empfinde und welche vielleicht auch als die Stärkste. Die SPD ist nicht die Stärkste, das ist ganz klar. Also ich finde die Leistung der SPD, aber das ist ein anderes Thema. Können wir später darüber reden. Man muss natürlich schon sich angucken, wo man herkommt und was auch in den letzten 16 Merkel-Jahren und auch davor unter Schröder halt einfach mies verbockt wurde. und wo wir jetzt sind und wo es auch hingehen kann, das ist schon eine enorme Verbesserung. Man muss es ja immer so ein bisschen in Relation zueinander setzen und muss auch ein bisschen, ich hasse das zwar zu sagen, realpolitisch denken, aber man muss auch so eine gewisse Naivität ein bisschen ablegen. Und natürlich hat niemand damit gerechnet, dass auf einmal alles zu 1000% besser wird und alles auf einmal mega geil läuft in Deutschland. Aber wir haben Hartz IV überwunden, auch wenn der Kompromiss, der am Ende mit dem Bundesrat ausgehandelt wurde, jetzt nicht meinen persönlichen Vorstellungen entspricht. Ich glaube auch nicht denen von SPD und Grünen. Aber das, so funktioniert das nun mal in der Demokratie. Es war ein zustimmungspflichtiges Gesetz und so ist das nun mal. Also dafür haben wir ja auch so eine Demokratie, die so viele Kontrollinstanzen hat. Und ansonsten finde ich, das 9-Euro-Ticket war eine super Initiative als ein Beispiel, dass das jetzt ein bisschen schwach fortgesetzt wird. Ist schade, ist bedauerlich, aber da haben wir wieder das Problem mit Finanzmitteln, die nicht zur Verfügung stehen. Und was wollte ich noch sagen? Jetzt habe ich es tatsächlich vergessen, aber ich würde die Grünen, wie gesagt, so zwischen Grün und Gelb und die gesamte Koalition so bei Gelb eher. Aber es ist eine starke Verbesserung. Und wenn man jetzt von Mahatma, was Markus Söder, der irgendwie sagt, das ist die schlechteste Regierung, die Deutschland jemals hatte, also dann doch mal lieber nochmal ein Geschichtsbuch aufschlagen und einmal nochmal nachdenken. Einmal mehr nachdenken als weniger hilft bei der CDU und CSU generell immer. Also das ist lächerlich.
Ja, also um mich auf die Palette zu beziehen, ich glaube, ich würde eher zu einem satteren Gelb tendieren. Und ja, insbesondere was die Klimapolitik anbetrifft, denke ich, hatten viele der Grünen Wähler weitaus größere Hoffnungen. Und ich beziehe mich jetzt im Folgenden auf Zahlen des Berichts des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft, die ja mindestens dreimal oder den Anteil, die geurteilt hatten, dass der Anteil der erneuerbaren Energien mindestens verdreifacht werden muss, damit die Klimaschutzziele der Ampel bis 2030 eingehalten werden. Und genau das ist aktuell nicht der Fall. Die Zahlen der neuen Windräder, die im letzten Jahr, so 2022, zugelassen wurden, ist zweistellig, was wirklich erschreckend ist, dass die Prozesse immer noch ewig dauern, Genehmigungs- und Bauverfahren sich hinziehen. Und dass ja Kosten und auch Fortschritt, also Kosten in die Höhe treibt und den Fortschritt im Energiesektor enorm ausbremst. Und da sehe ich das schon, dass zu wenig getan wurde und sicher auch ja aufgrund diverser Gründe, wir kommen ja noch auf das Gefüge der Ampel zusammen, also das Gelb an der Stelle zu platzieren, ist auch ganz passend, finde ich. Aber ja, da sollte definitiv mehr getan werden und ich finde, das wurde auch nicht ausreichend kommuniziert.
Hans, du kannst. Das reimt sich sogar.
Ja, ich will keine Farbenlehre aufmachen, sondern Nina Stahr, ich bleibe jetzt mal beim Berliner Du, ne, etwas fragen, weil das, was du dreimal gesagt hast, wir sind vergleichsweise gut durch die Krise oder durch dieses vergangene Krisenjahr gekommen. Das ist in der Politikersprache, das sind Politpsychopharmaka, das ist ein Sedativum. Weil wenn wir vergleichsweise gut durchgekommen sind, na dann ist ja alles halb so schlimm. Deswegen würde ich jetzt gerne mal wissen, welches sind denn, sagen wir mal, die drei vergleichbaren Länder, die erkennbar viel schlechter durch die Krise gekommen sind als wir?
Also wenn ich mir beispielsweise England angucke, wo es allerdings ehrlicherweise auch einige innenpolitische Disruptionen gibt, ja, die wirklich gerade mit Generalstreik mehr oder weniger und so weiter zu tun haben, wo die mit Arbeitslosigkeit viel stärker zu tun haben und so weiter, das sind ganz andere Ausmaße. Insofern finde ich, wir haben nicht die Rezession, die vorausgesagt wurde, ja. Und ich bin bei dir, Hans. Vergleichsweise gut ist natürlich noch lange nicht absolut gut. Das ist mir bewusst. Und wir haben nicht alles richtig gemacht. Ich möchte aber ehrlicherweise denjenigen sehen, der in dieser Situation alles richtig gemacht hätte. In einer Situation, wo man nicht weiß, wie sehr liebäugelt Putin wirklich mit Atomwaffen, was sich im Nachhinein herausgestellt hat, hatte offensichtlich gar nicht. Also da wurden einfach auch Dinge in die Welt gesetzt, die in dem Ausmaß dann wieder nicht gestimmt haben. aber wo wir noch aus dieser Corona-Pandemie am Herauskommen waren, ja, wo wir immer noch ehrlicherweise drinstecken, ja, also ich habe in meinem Umfeld schon wieder massenhaft Leute, die da noch krank sind oder an den Folgen leiden, was auch wirtschaftlich ein Problem darstellt, wenn du eine Menge an Arbeitskräften hast, die da ausfällt. Also wir waren da am Rauskommen, sind direkt in die nächste Krise gestürzt und da es zu schaffen, nicht in eine krasse Rezession zu kommen. Ich finde schon, ja, es gibt Dinge, die hätten wir besser machen können. Aber ich finde, man sollte schon auch mal wertschätzen, dass Robert Habeck da auch einiges erreicht hat. Und gerade jetzt beispielsweise mit Blick auf erneuerbare Energien. Ja, unterschreibe ich auch. Auch da müssen wir noch schneller werden, noch besser werden. Aber das, was da in den letzten 20, 30 Jahren passiert ist, wie die ausgebremst wurden, das jetzt erstmal wieder aufzuholen und zu sagen, wir schaffen jetzt mal die Voraussetzung mit dem Wind-an-Land-Gesetz, wo wir sagen, so und so viel Fläche überhaupt für Windkraft, was in Bayern ein Riesending ist, die mit ihren Abstandsregeln und so weiter, ne, mit den Voraussetzungen auf See für mehr Windkraft und so weiter. Das sind jetzt, wir sind ja noch dabei, in dieser Situation, dieser krassen Krisensituation, trotzdem ein Gesetz nach dem anderen zu schaffen, um die Erneuerbaren beispielsweise voranzutreiben und so. Und da finde ich ehrlicherweise, ja, natürlich könnte es noch besser sein. Wann könnte es das nicht? Aber es könnte doch ehrlicherweise auch sehr, sehr viel schlimmer aussehen.
Hans, lässt das so stehen oder willst du erwidern?
Nein. Ich lasse das natürlich so stehen. Wollte ja nur diesen einen Punkt angemerkt haben. Und gut, dann sage ich doch noch den Einsatz. Ja, aber auch der Satz. Ja, alles könnte natürlich noch viel besser sein, aber es könnte ja auch alles viel schlimmer sein. Das ist sozusagen die nächste Stufe des verbalen Sedativums. Aber ist egal. Natürlich kann immer alles besser sein, kann immer alles noch schlimmer sein. Deswegen bin ich ja für differenzierte Betrachtung. Was ist wo gut und was ist wo nicht so besonders gut?
Gut, Ian, ich glaube, du willst noch mal ganz kurz in das Farbentableau einsteigen. Vom satten Gelb waren wir gerade, glaube ich.
Ich halte da nicht so viel von. Also die Welt ist nicht grün und schwarz und rot und gelb. Ja, okay, also manchmal ist sie braun, aber das war vor 100 Jahren. Ich habe was vergessen, und zwar in der Vorstellungsrunde. Weil ich eigentlich, wenn wir PolitikerInnen zu Gast haben, immer dieselben zwei Themen anspreche, damit es so ein bisschen, ne? Und zwar das eine mit der Ost-West-Geschichte und zum anderen, um es kurz zu halten, weil ich merke, dass ich hier voll unterbreche gerade. Wir haben genug Therapeuten und wir haben genug TherapeutInnen, aber wir haben nicht genug Kassensitze. Und einen Kassensitz zu bekommen, es ist eine Farce. Wenn du ihn leisten kannst, dann kaufst du ihn von irgendjemandem ab. Aber bei 120.000, glaube ich, Kassensitzen, es ist einfach zu wenig. Und jetzt noch schöner, all meine Termine und Ärzte und was ich seit Jahren führe und wo ich Bezugspersonen aufgebaut habe, wissen Sie, warum ich die in einem Jahr alle hinter mir lassen muss? Weil ich dann 21 werde. Und dann habe ich keinen Anspruch mehr auf keine dieser Personen, die mir seit Jahren helfen, einfach nur, weil ich dann 21 bin. Und das geht nicht.
Nina, du kannst gerne reagieren, wenn du möchtest. Fühl dich frei.
Ja, sehr gern. Also beide Themen, das Ost-West-Thema und Demokratie und so weiter, was du auch vorhin angesprochen hast, da würde ich auch gerne noch mal was zu sagen, weil das auch eins ist, was mich extrem bewegt. Aber ich möchte jetzt erstmal reagieren auf die Frage der Kassensitze, der nicht ausreichenden Therapeutenplätze. Also genau, wir haben genug Therapeuten. Es ist einer der wenigen Bereiche, wo wir keinen Fachkräftemangel haben, ja. Und wir schaffen es trotzdem nicht, insbesondere Jugendliche, aber auch Erwachsene mit Therapien zu versorgen. Das ist wirklich, wirklich ein Armutszeugnis. Wir schreiben gerade bei uns in der Bundestagsfraktion an einem Papier, an einem Konzept zur seelischen Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen insbesondere, wo das Thema Kassensitze ehrlicherweise nur eines von vielen ist. Da müssen wir ran und da gäbe es ganz, ganz einfache Möglichkeiten, ganz schnell Lösungen zu finden. Die müssen aber von den Krankenkassen eben auch gewollt werden. Die ganze Frage, bis 18, bis 21, wann muss ich das System wechseln und so weiter. Auch da, da haben wir in der Jugendhilfe inzwischen mit den ganzen Care-Leavern und so weiter, wie man die nennt, die quasi über die Altersklippe sozusagen kommen, da haben wir Systeme aufgebaut. Ähnliche Systeme bräuchten wir in der psychotherapeutischen Versorgung, weil genau das, also Psychotherapie ist ja Beziehungsarbeit auch zum großen Teil. Und es kann einfach nicht sein, dass Leute dann von hier nach da einfach weggeschoben werden, sondern da brauchen wir langfristige Konzepte, wo die Leute langfristig auch drinbleiben können. Das teile ich total. Und ich glaube, ein ganz, ganz großer Punkt, dem wir viel zu wenig Aufmerksamkeit geben, auch aus finanziellen Gründen. Deswegen, ich sage es immer wieder, ja, wir brauchen eine Erbschaftssteuer, wir brauchen eine Vermögenssteuer, wir brauchen was auch immer, ja, oder eine Vermögensabgabe wenigstens. Wir brauchen alles Mögliche. Ehrlicherweise möchte ich gerne an der Schuldenbremse festhalten, wenn wir diese Steuereinnahmen hätten, weil ich glaube auch, das hat mit kommenden Generationen und Generationengerechtigkeit zu tun. Aber wir müssen an die Einnahmenseite rein, gar keine Frage, um beispielsweise ganz andere Prävention zu finanzieren. Wir brauchen SchulsozialarbeiterInnen an allen Schulen und zwar nicht einen für 500 Schüler. Wir brauchen dann auch Psychologinnen, Psychologen in den Schulen direkt, die niedrigschwellig frühzeitig bereits eingreifen können, weil ganz häufig habe ich Situationen, wenn ich Kinder und Jugendliche viel früher begleite, auch in den Familien begleite, also auch Familienbildung, Familienförderung viel zu wenig im Fokus, meines Erachtens, zumindest von der Finanzseite aus zu wenig im Fokus. Wir haben da Konzepte, das Familienministerium hat Konzepte und Ideen und wir können das nicht umsetzen, weil das Geld nicht da ist. Da wirklich einen Fokus drauf auf die Prävention, dann würde es häufig gar nicht so weit kommen, dass die Leute tatsächlich in eine dauerhafte Psychotherapie kommen müssen. Und da, finde ich, müssen wir dringend, dringend viel mehr tun. Insofern, du rennst da bei mir offene Türen ein und wir können gerne zusammen bei Christian Lindner vor der Tür demonstrieren, damit er das dann auch irgendwann mal finanziert.
Amen.
Das Demonstrieren, naja gut, das ist...
Solange ihr keinen Baum bei Christian Lindner vom Büro absägt, ist, glaube ich, alles im grünen Bereich. Sonst gibt es Ärger. Ich wollte jetzt auch nochmal einen kleinen Themensprung machen. Ich wollte auf das, was Aha gesagt hat, nochmal eingehen, weil das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Klimaschutz. Die Grünen und Klimaschutz. Bevor sie in der Regierung sind, ist es immer ganz, ganz wichtig. Und dann sind gewisse Punkte unverhandelbar in Koalitionsverhandlungen. Und dann wird der Koalitionsvertrag vorgestellt und wir haben kein Verbot von Inlandsflügen. Wir haben auch kein Tempolimit. Das sind alles Punkte, die mich sehr enttäuscht haben und ich, natürlich habe ich jetzt nicht wirklich ein Recht darauf, von den Grünen enttäuscht zu sein. Ich bin nicht in dieser Partei, ich habe diese Partei auch nicht gewählt, weil ich nicht wählen durfte bei der Bundestagswahl. Wahlalter 16, hallo, haben wir leider nicht. Aber da hat es schon beim Koalitionsvertrag angefangen, dass sich das alles so sehr gelb durchsifft gelesen hat. Das ist natürlich auch auf den Schultern der SPD zu sehen, ganz klar, da kann man nicht den Grünen allein die Schuld vergeben. Aber auf mich wirkt es immer ein bisschen so, und das trifft auf jede Partei in gewisser Weise zu, dass so ein paar Ideale sehr, sehr schnell über Bord geworfen werden, wenn es darum geht, wir können jetzt Verantwortung tragen. Was auch bis zu einem gewissen Grad hin wirklich verständlich ist und auch einfach, dass man sich damit irgendwie, einfach man ist einfach so besser damit da. Aber ich habe halt das Gefühl gehabt, dass es bei den Grünen immer viel zu viel war, dass man nicht auf die Speicher, wo man irgendwie angenommen hat, dass hier noch wer anders kommt, irgendwie richtig zugreifen kann und so. Das sind einfach alles Punkte, die mir bei den Grünen fehlen, die mir bei anderen Parteien nicht so sehr fehlen. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich zusammengefasst. Mein Gehirn hat sich gerade ein bisschen komisch gedreht.
Darf ich direkt antworten? Ja, sehr schön. Ich bin das sonst immer gewohnt, dass ich mich in die Redeliste eintragen muss und dann 5 Minuten später oder 10 Minuten später dran bin. Super, dass ich direkt antworten darf. Also ja, ich kann das total nachvollziehen und ich weiß, dass viele, viele Leute gerade von den Grünen enttäuscht sind, was dann noch mehr Klimaschutz angeht. Aber mal als Gegenfrage, warum müssen die Grünen immer die einzigen sein, die für Klimaschutz kämpfen? Weil ehrlicherweise, wir haben in den Koalitionsverhandlungen uns nicht hingesetzt und gesagt, ach, ihr wollt das Tempolimit nicht? Okay, schenken wir euch. Ach so, ihr wollt gar nicht so viel Klimaschutz? Ja, meine Güte, ist uns egal, Hauptsache wir regieren. So war das ja nicht. Ja, wir haben da nächtelang durchdiskutiert und wir haben gekämpft und versucht rauszuholen, was rauszuholen ging. Aber wenn man halt die eine Partei ist, bei der die anderen dann auch gerne mal das Klimaschutzthema abladen und sagen, ihr macht das schon, das ist ja euer Thema, dann ist das extrem schwierig. Und also Verbot von Inlandsflügen, boah, da erwischt ihr mich auf den falschen Fuß, weil ich nicht mal hundertprozentig sagen könnte, ob wir das überhaupt im Wahlprogramm hatten, aber ich würde sagen, nein. Was wir aber im Wahlprogramm haben, ist Schiene ausbauen, Alternativen attraktiv machen. Das ist das, was wir unbedingt wollen, wofür wir auch jetzt arbeiten und wo es unheimlich schwierig ist, weil wir eigentlich auch da im Koalitionsvertrag gute Punkte reinbekommen haben. Und das ist in dieser Koalition wirklich was, wenn ich das mal so ehrlich hier jetzt sagen darf, was mich irritiert, dass man einen Koalitionsvertrag hat, der das Papier nicht wert ist, auf dem er steht. Also eigentlich kenne ich das aus der Zusammenarbeit in Koalitionen so, dass man sich am Anfang auf was einigt und das gilt dann auch. Und dass der Krieg und der Angriff auf die Ukraine, dass das gewisse Dinge ins Wanken gebracht hat und dass nicht mehr alles finanzierbar ist, das kann ich nachvollziehen. Ja, und da bin ich auch die Letzte, die sagt, wir müssen jetzt aber alles buchstabengetreu. Aber so die Grunddinge, auf die man sich geeinigt hat, dass alles, was man macht, wieder neu ausgehandelt werden muss. Beispiel Kindergrundsicherung. Wir haben uns darauf verständigt, das ist eins der Kernprojekte dieser Ampelkoalition. Das ist das Projekt, mit dem wir Kinder aus der Armut holen können, mit dem wir einen Paradigmenwechsel einleiten können, um ohne Stigmatisierung Kindern zu ermöglichen, Teilhabe zu erleben, Bildung zu bekommen, weil Bildung ist bei weitem nicht kostenlos in Deutschland, auch wenn die Schule vielleicht kostenlos ist. Aber das Beispiel der PW-Bücher vorhin, ja, die Eltern, die dann das Buch für zu Hause kaufen können, da sind die Kinder besser dran als die, die es nicht können. Und das setzt sich ja fort in Nachhilfe und in tausend anderen Dingen. Und wir hatten endlich ein Konzept, wo wir gesagt haben, hier ermöglichen wir allen Kindern gerechten Zugang. Und ja, das ist viel Geld. Aber das ist nach hinten raus dieses Geld fünfmal wert, weil jeder Cent, den ich in Bildung stecke, den ich in Gerechtigkeit, den ich in Teilhabechancen für Kinder stecke, den kriege ich hinten fünfmal wieder raus, weil das alles die Fachkräfte von morgen sind. Ja, das heißt, ich muss nicht mal mit meinem grünen Gutmenschentum von Kinderrechten und Recht auf Bildung und Recht auf Teilhabe kommen. Ich kann das wirtschaftlich durchargumentieren, warum die Kindergrundsicherung Sinn macht. Und trotzdem wird sie wieder in Frage gestellt. Ich verstehe es nicht. Aber das ist wirklich, das ist ein Problem an diesem Koalitionsvertrag. So, lange Rede, kurzer Sinn. Die Grünen sind nicht die, die man vom Klimaschutz überzeugen muss, sondern dann bitte einfach auch mal die anderen Parteien adressieren, warum sie es den Grünen so schwer machen, im Koalitionsvertrag mehr Klimaschutz umzusetzen.
Ich muss da ganz kurz drauf reagieren, weil also natürlich, ich habe es ja auch extra gesagt, man kann nie eine einzige Partei dafür verantwortlich machen. Und deshalb habe ich ja auch extra gesagt, ich war auch enttäuscht, von der SPD. Ich bin so oft enttäuscht von der SPD. Also die Enttäuschung hört eigentlich gar nicht mehr auf. Aber die Grünen sind ja die Partei, die das für sich am meisten beansprucht. Und das mag vielleicht auf Bundesebene nicht immer so sein. Und das mag vielleicht da in den bei den Ranghöchsten nicht immer so sein. Aber wenn wir auf lokaler Ebene unterwegs sind oder mit der grünen Jugend oder whatever, dann sind es immer die Grünen, die für sich selber das in Anspruch nehmen als Thema. Und auch teilweise, nicht alle, aber teilweise auch anderen Jugendorganisationen, insbesondere jetzt uns Jusos, da so ein bisschen die Kompetenz absprechen. Das muss ich so offen und ehrlich sagen. Und natürlich sind die Grünen nicht dafür allein verantwortlich, dass in Deutschland ordentlicher Klimaschutz betrieben wird. Aber sich vorher hinzustellen und zu sagen, das und das ist unverhandelbar und es dann aufzugeben in Koalitionsverhandlungen, das verstehe ich nicht. Ich verstehe natürlich, dass man Kompromisse eingehen muss, aber für mich liest sich dieser Koalitionsvertrag nach einem Kompromiss, der nur von Seiten der Grünen, auch von Seiten der SPD eingegangen wurde. Viele Kompromisse von der FDP sind da für mich nicht drin. Und wenn da Kompromisse von der FDP drin sind, dann sind es genau die Sachen, die jetzt wieder immer neu verhandelt werden und die sie nicht durchgehen lassen, was sie genau gesagt haben. Was du genau gesagt hast. Und ich mache die Grünen nicht dafür verantwortlich. Aber sie sind ja irgendwie auch dafür verantwortlich. Also wenn man sich hinstellt und sagt, wir sind die Klimaschutzpartei, wählt uns für Klimaschutz. Das war ja basically, damit wollten sie ja gewählt werden. Hier Olaf war eher so auf der Schiene soziale Gerechtigkeit. Er hat auch da dieses Klimakanzler, dieses Plakat gehabt. Aber es gibt ja schon so gewisse Sachen, die man den Parteien zuschreibt. So die AfD ist die Partei für die FaschistInnen. Die Grünen sind die Partei für Klimaschutz. Die SPD ist die Partei für die ArbeiterInnen. So ein bisschen ist das ja schon, spiegelt sich auch in den Parteiprogrammen wieder. Und dann zu sagen, die Grünen sind nicht dafür verantwortlich, weiß ich nicht. Also
da würde ich ein bisschen widersprechen auch. Also nur um da einzuhaken.
Klar, ich sehe den Punkt, dass jede Partei so ihr Steckenpferd hat und damit auch die meisten WählerInnen anspricht. Aber, oder die meisten WählerInnen genau diese Punkte gutheißen und ja, es da schon einen Schwerpunkt gibt. Dennoch ist Klimaschutz kein Nischenthema, sondern...
Natürlich nicht, natürlich nicht.
Ja, aber genau deshalb, ich kann auch verstehen, wieso jede Partei das unterschiedlich stark thematisiert, aber sich dann ganz rauszunehmen und das auf eine Partei irgendwo abzuwälzen jetzt in dem Fall, ist auch problematisch, zumal ja auch der Großteil der Bevölkerung sich überhaupt gar nicht der Schwere dieses Themas bewusst ist. Und da muss ich immer an die Diskussion von Freiheit denken. Lage der Nation Podcast, was ist Freiheit eigentlich? Die FDP schreibt sich das ja ganz groß auf die Fahne. Freiheit im Moment, für heute, morgen, was ist mit übermorgen? Und das ist genau diese Freiheit, an die nicht alle Parteien denken. Und da finde ich, ist es eine Verantwortung, die insgesamt verteilt werden sollte und nicht nur zulasten der Grünen. Also ich sehe den Punkt da durchaus und ich meine, ich habe das ja auch kritisiert.
Aber ich hoffe, ich habe wirklich klar gemacht, dass ich das nicht allein auf die Grünen abwälze. Das ist ja eine Jahrhundertaufgabe für uns alle. Das kann ja nicht eine Partei alleine stemmen. Aber trotzdem, die Grünen haben eine Tendenz dazu, sobald sie in Machtpositionen sind, guck dir Kretschmer an, in Baden-Württemberg. Der Ministerpräsident fährt Daimler-Busch da. Also da werden Ideale aufgegeben, um in Machtpositionen zu bleiben. Kabisch, was schütteln Sie denn so den Kopf? Das ist doch so.
Aber der Vergleich...
Darf ich da wirklich mal einhaken, weil tatsächlich, also du hast vorhin gesagt, das und das ist unverhandelbar für uns und da sind wir eingeknickt. Ich kann mich an keine Aussage im Wahlkampf erinnern, was für uns unverhandelbar ist, außer vielleicht die Menschenwürde oder ziemlich sicher die Menschenwürde. Aber sonst, glaube ich, haben wir nicht gesagt, und Atomausstieg, ja, gebe ich zu, haben wir uns um 3 Monate irgendwie 3,5 Monate raushandeln lassen. Aber ich finde, das war in der jetzigen Situation eine pragmatische Entscheidung, die ich auch jederzeit wieder verteidigen würde. Andere Dinge, wir haben nicht gesagt, das Tempolimit ist für uns unverhandelbar. Und sorry, Olaf Scholz hat sich, hast du selber gesagt, plakatiert mit Klimakanzler. Das erwarte ich dann auch von einem Kanzler, dass er das einlöst, dass er sagt, ich bin der Klimakanzler, ich möchte auch im Sinne der Freiheit kommender Generationen, ich habe 3 Kinder, ja, wenn ich über Freiheit spreche, dann spreche ich darüber, dass die auch noch erleben, wie man durch einen Wald spazieren kann und sich nicht in ihrem klimatisierten Haus einschließen müssen, weil man es draußen nicht mehr erträgt. Und ob dann Kretschmann ein Daimler fährt, weil das einzige Auto ist, was er gepanzert halt bekommt, weil einfach es Anschlagspläne auf Ministerpräsidenten gibt. Ja, also das gepanzerte E-Auto, wenn du mir das lieferst, dann kauft er das mit Sicherheit sofort. Aber ich finde, da macht man es sich dann manchmal auch ein bisschen zu einfach, an so einem Einzelfall zu sagen, alles ganz schlimm. Ja, also wirklich... Wenn Olaf Scholz sein Versprechen einlöst, Klimakanzler zu werden, dann gehe ich persönlich zu Kretschmann und schenke ihm einen Lastenrad. Ja, also das ist, glaube ich, das kleinere Problem. Aber man muss da, glaube ich, dann auch schauen, was sind wirklich die großen Herausforderungen. Und da erwarte ich auch von einem Kanzler, dass er sich da wirklich dahinter klemmt.
Das wäre
wahrscheinlich
kurz?
Ein ganz guter Folgentitel.
Das stimmt, das stimmt. Ich hab mal zwei
Ergänzungen. Aber nicht ganz, das wird jetzt alles hier so ein bisschen, also... I'm sorry, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es die Aussage von Annalena Baerbock gab, dass das Tempo damit nicht verhandelbar ist, aber das kann ich gerne nochmal nachgucken. Vielleicht gab es die Aussage auch nicht. Ändert nichts daran, dass die Grünen relativ wenig von ihren eigenen Punkten durchgesetzt haben. Und natürlich ist jetzt der Ministerpräsident von Baden-Württemberg ein Einzelbeispiel, aber es ist halt nun mal auch der einzige grüne Ministerpräsident, den wir haben. Und überall dort, wo die Grünen an der Regierung beteiligt sind, haben sie oft sich wirklich von anderen Parteien rumschubsen lassen, besonders von der CDU. Also, keine Ahnung.
Aber Hessen, ich hindere dich nicht, sobald du 18 bist, gerne die Grünen zu wählen. Wenn wir mehr Prozentpunkte haben, dann müssen wir auch weniger Kompromisse eingehen. So einfach ist es. Mit 14,8% habe ich nicht die Mehrheit. Es tut mir leid.
Ja, natürlich nicht. Aber das ist ja genau der Punkt. Also zu sagen, wir gehen Kompromisse ein, weil wir jetzt die Macht wollen und setzen dann aber nichts von unseren eigentlichen Themen wirklich durch, ist es dann wirklich besser? Und ich werde...
Also ich finde, wir haben extrem viel durchgesetzt. Alles, was wir gerade im Bereich erneuerbare Energien machen, das Selbstbestimmungsgesetz. Wir haben Paragraph 219.
Ja, aber das sind ja Sachen, die FDP, also Selbstbestimmungsgesetz trägt die SPD und die FDP auch mit.
Ja, die FDP blockiert gerade beim Thema ab 14 oder ab 18. Und da bin ich im Sinne von Kinderrechten und so weiter ganz und gar nicht auf der Linie der FDP, weil ich 14-Jährigen zutraue, über ihren eigenen Körper zu entscheiden. Und ich finde tatsächlich, wir haben extrem viel in diesen Bereichen durchgesetzt. Und dann zu sagen, ihr seid Kompromisse eingegangen, um andere Dinge durchzusetzen. Was wäre denn die Alternative gewesen? Eine Regierung ohne Grüne, ganz ohne Klimaschutz. Ich hätte meinen Kindern das nicht sagen können. Ich hätte nicht sagen können, nee, sorry, wir haben gekniffen, weil hatten wir halt nicht genug durchgesetzt bekommen. Ich weiß, das ist bitter und ich hätte viel, viel mehr gerne durchgesetzt bekommen. Aber wir haben einfach nur mal 14,8%. Jetzt habe ich, bin ja, immer so schlecht mit den Zahlen, aber ich glaube, es waren so viele.
Ich weiß es tatsächlich auch nicht mehr, aber da sind wir doch eigentlich genau auf einer Linie. Das ist auch das, worauf ich eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen hinaus möchte. Ich verstehe schon, dass man Kompromisse eingehen muss, um Politik machen zu können. So ist das nun mal in dem demokratischen System, in dem wir leben, und das ist auch gut so. Es ist gut, dass nicht wie in den USA, keine Ahnung, eine Partei alleine regieren kann. Finde ich sehr, sehr gut. Und ich habe auch selber einigermaßen Ahnung von Politik, und das fängt ja schon bei uns in Brandenburg in der SPD an. Ich weiß, dass man einfach nicht immer alles so durchsetzen kann, wie man das möchte. Aber da muss man sich doch trotzdem Kritik dafür anhören. Da muss man doch trotzdem, und auch gewisse Sachen hätten nicht so gemacht werden müssen, wie sie gemacht wurden am Ende. Man hätte nicht so viel aufgeben müssen. Man hat es der FDP zu einfach gemacht, und das betrifft nicht nur die Grünen, sondern auch die SPD, die ja als stärkste Partei überraschenderweise aus dieser Bundestagswahl rausging. Man hätte es nicht so einfach machen müssen. Man hätte nicht so viel abgeben müssen.
Ich glaube, RB wartet die ganze Zeit schon. Ich würde mal gerne trotzdem drei kurze Ergänzungen. Erstens, ich finde, dass der Vergleich zu Kretschmer hinkt ein bisschen, weil Kretschmer ja nun der untypischste Grüne ist, irgendwie mehr in der CDU, als dass er tatsächlich grün ist. Und dann auch in dem Land, wo natürlich Mercedes-Benz sitzt. Aber andere Geschichte. Zweitens, einen Punkt hat ja halt erst schon, was so ein bisschen diese Bereitschaft betrifft, der Grünen Kompromisse zu machen oder von Sachen abzurücken. Man hat ja das Gefühl gehabt bei den Verhandlungen zur Kenia-Koalition, da hätten sie eigentlich alles weggeworfen, Hauptsache in die Koalition zu kommen. Was ich aber jetzt hier Ihnen zugute halten möchte, ist tatsächlich, dass eben die aktuelle Klimapolitik vom Hintergrund des Ukraine-Kriegs ablaufen muss. Und dann ist es nur pragmatisch, finde ich jedenfalls, wenn sich Robert Habeck hinstellt und sagt, ja, es ist gegen meine ideologische Vorstellung, aber dann müssen halt die Kraftwerke länger laufen und da muss ich halt stückchenweise Verlängerungen in Kauf nehmen, weil es eben jetzt aktuell Zeit der Dinge ist. Und ehrlich gesagt ist mir dann das, wir haben ja hier schon mal über Vernunftsethik und so eine Sachen gesprochen, ist das mir lieber, als wenn man irgendwie dann dogmatisch an seinen Zielen hängt und das in der Praxis ein bisschen zerschellt. Das ist so der Punkt, den ich im Blick habe. Was nichts daran ändert, ist die Kritik von JS an der mangelhaften Umsetzung vielleicht der eigenen Ziele doch Boden hat. Aber ich sehe trotzdem, dass da aktuell irgendwie eine Krise ist, die man mit beachten sollte. So, RB, ich spiele den Ball jetzt zu dir rüber. Wir haben eine lange Kette und Nina hat nicht mehr ewig Zeit. Also leg los.
Also, wenn jetzt noch jemand genauer auf das Thema reagieren wollen würde, könnte ich es mir vorstellen.
Ich will ganz kurz reagieren.
Ja, gut.
Ja, cool. Es geht ganz, ganz schnell. Sie haben gesagt, dann sollen Sie doch Grün wählen. Ich war vor 2 Jahren in Berlin gemeldet und habe Grün gewählt. Und ich durfte nicht Grün wählen, weil ich war nicht mehr in Berlin gewählt und die Wahl wurde wiederholt. Und obwohl ich damals in Berlin gemeldet war, durfte ich es nicht. Und das wollte ich jetzt, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Da schütteln Sie ja gerade selber den Kopf, dass das ein bisschen schief gegangen ist, alles in Berlin. Aber, also ich war auch nur für ein halbes Jahr gemeldet, deswegen ist es jetzt nicht so schlimm für mich, aber ich glaube für Menschen, die da länger gewohnt haben, da wollte ich noch mal ganz kurz reinhinken, weil sie das so schön als Steilvorlage gegeben haben.
Ja, okay, schön, dass du uns damals gewählt hast. Schade, dass es jetzt nicht mehr geklappt hat. Aber ja, ich glaube, die ganze Berlin-Wahl, da können wir jetzt noch mal 3 Stunden drüber sprechen. Insofern,
bitte, bitte nicht.
Das genau, ist ein Trauma wollte ich gerade sagen. Alle. Genau, für mich auch.
Also ich will noch einmal meine Ausführung von vorhin vervollständigen. Annalena Baerbock hat gesagt, dass das Klimaabkommen von Paris unverhandelbar ist. Und das hat dieser Koalitionsvertrag für mich nicht wiedergespiegelt. Again, nicht nur Schuld der Grünen, auch Schuld der anderen Parteien, die daran beteiligt waren. Und klar, alles ist mir lieber als eine Regierung, wo wieder die CSU den Kanzler oder die Kanzlerin stellt. Aber man muss sich halt so eine Kritik trotzdem anhören. Und das tun die Grünen auch. Ich sage jetzt nicht, dass die Grünen sagen, nee, auf gar keinen Fall so. Aber dafür sind ja auch die Jugendorganisationen irgendwie innerhalb der Parteien da, auch mal ein bisschen Kontra zu geben. Und das macht die grüne Jugend, das machen die Jusos und das muss man sich dann auch anhören. Und natürlich ist man vielleicht als junger Mensch dann noch mal ein bisschen naiver, was gar nicht unbedingt negativ gemeint ist, aber will vielleicht einfach
ein bisschen ideologischer geht man vielleicht noch an die Sachen ran. Und das ist vielleicht manchmal nicht so, wie die Realpolitik abläuft. Aber wenn es solche Leute nicht mehr gibt, dann geht es ja nie irgendwie vorwärts.
Hast du vollkommen recht. Ich höre mir das ja auch an. Deswegen bin ich ja auch hier. Mir ist der Austausch gerade mit jungen Leuten auch super, super wichtig. Deswegen, also Kinderrechte, und Kinderrechte ist ja übrigens nicht irgendwie so ein Babythema, sondern Kind ist man unter 18. Also Beteiligung und so weiter, das ist ja eins meiner Themen, die mich extrem antreiben. Und deswegen nehme ich das natürlich auch total ernst. Und Timon und Sarah, das sind ja die Bundessprecher der Grünen Jugend, mit denen bin ich auch immer in einem guten Austausch. Insofern, vollkommen richtig. Natürlich müssen wir uns das anhören. Ich möchte nur auf der anderen Seite trotzdem darauf hinweisen, ne, und es zumindest erklären, warum wir das grüne Wahlprogramm nicht eins zu eins in den Koalitionsvertrag umsetzen konnten. Das liegt halt einfach an Mehrheitsverhältnissen. Das ist leider einfach
so. Das ist mir schon auch klar. Also da bin ich dann doch auch lang genug selber in der Partei, um das zu verstehen.
So, ist meine Zeit endlich gekommen. Sehr schön.
Endlich.
Ja. Herr Kabisch hat ja von Robert Habeck auch nochmal angedeutet, eben, dass es sehr viel mit Stand zu tun hat, eben seine momentane Position. Aber generell gesehen, also ich glaube, ich habe mit meinem Vater darüber geredet, kurz vor der Bundestagswahl. Wann war das jetzt? 21? Oder was? Ja, 21. Habe ich noch drüber geredet, und da waren eben auch so die Führungspersonen Baerbock und Habeck schon oft im Gespräch, und da kam halt die Aussage mit: Baerbock könnte ich mir gar nicht vorstellen als Bundeskanzlerin, aber Robert Habeck durchaus. Und ich muss sagen, also rein damals zu dem Zeitpunkt im Wahlkampf war es für mich auch so, dass ich Annalena Baerbock jetzt nicht unbedingt als sympathische Person wahrgenommen habe. Aber ich muss sagen, mittlerweile als Außenministerin hat sie ein sehr gutes Arbeitspensum, und auch was sie erarbeitet und wie sie es tut, finde ich wirklich bemerkenswert. Also hätte ich jetzt nicht unbedingt zugetraut von dem, was man davor viel mitbekommen hat. Und generell, wie siehst du das so? Das ist halt so ein bisschen, wie soll ich sagen, dass halt so ein bisschen die Magie verflogen ist mittlerweile, würdest du das sagen, eben bei den Führungspersonen Baerbock und Habeck bei den Grünen so etwa?
Also die sind beide nach wie vor, ja, wenn man sich diese Beliebtheitsrankings der PolitikerInnen anguckt, die ich ehrlicherweise gar nicht so klug finde, weil ich finde, also ja, PolitikerInnen müssen wiedergewählt werden, ja, oder wollen wiedergewählt werden, und deswegen gucken sie natürlich, wie beliebt sie sind, aber das ist ehrlicherweise genau das Falsche, sondern man muss ja das machen, was man für das Land für richtig hält, und nicht das, was einem Beliebtheitswerte bringt, ne? Insofern, Robert und Annalena machen das und haben das große Glück, dass sie gleichzeitig trotzdem beliebt sind, weil sie einfach offensichtlich auch einen extrem guten Job machen. Was mich wirklich in diesem ganzen Kontext von Annalena Baerbocks Kanzlerkandidatur wirklich, also ich dachte mir das vorher, und trotzdem hat es mich nochmal schockiert, das so zu erleben, war zum einen der Frauenhass, der uns an ganz vielen Stellen entgegengeschlagen ist. Wirklich, also dass eine junge Frau sich erdreistet, einen Führungsanspruch zu stellen, so ungefähr, ja. Das hat ganz viele Menschen, übrigens auch viele Frauen, also so, ich würde mal sagen, ich will jetzt keine scharfe Grenze ziehen, aber 50 plus ungefähr, viele, viele Frauen im Wahlkampf, mit denen ich an Ständen stand, die haben dann gesagt, also ganz ehrlich, was fällt der denn ein, was denkt die denn, wer die ist und so weiter. Ein Mann im selben Alter, dem würde niemand sagen, was fällt dem denn ein, was denkt er denn, wer er ist. Also da sind wir als Gesellschaft wahrlich noch nicht da angekommen, wo wir sein wollen und sollten. Und das so zu erleben, das hat mich schon nochmal schockiert. Und ich glaube, da haben wir auch noch eine weite Wegstrecke vor uns, das besser hinzubekommen. Gleichzeitig finde ich tatsächlich, und genau das, was du eben gesagt hast, dass sie jetzt als Außenministerin macht sie einen super Job und hätte ich so nicht erwartet und so, das höre ich auch von ganz, ganz vielen Leuten. Und ich höre auch von ganz vielen Leuten, wir haben ja, haben wir eben gehört, die Berlin-Wahl wiederholen dürfen und haben deswegen, habe ich die letzten Wochen unheimlich viel auch an Wahlkampfständen gestanden und viel mit Bürgerinnen und Bürgern gesprochen. Und ganz viele haben gesagt, boah, bin ich froh, dass diese Frau Außenministerin ist. Die macht das gerade so gut. Und gerade in der jetzigen Situation, Gott sei Dank, ist die Außenministerin und haben wir jetzt nicht irgendwie, ich will jetzt keine Namen nennen, aber aus anderen Parteien andere Leute, die das da machen könnten. Da sind alle sehr froh. Insofern, ich bin auch sehr, sehr froh. Aber manchmal denke ich schon auch, boah, ey, wenn die Kanzlerin wäre, was hätte die Frau gerockt? Ja, also ich finde wirklich, sie macht diesen Job gerade so, so, so gut unter all dem Druck, unter dem sie steht, dass ich es wirklich, wirklich schade finde, dass das nicht geklappt hat. Aber meine Güte, das ist Demokratie und da müssen wir mit leben. Aber ich finde, sie hat jetzt allen bewiesen, dass sie das Zeug dazu hätte.
Was mich jetzt noch ganz am Ende interessiert, ist, ja, was ist denn übrig geblieben von der anfänglichen Motivation? Christian Ehring hat da ja ganz interessant Bezug drauf genommen auf das Selfie von, ich glaube, Habeck, Lindner, Baerbock und Wissing. Und ja, gibt es noch, oder ist das noch zu spüren? Und wie wichtig ist das für die Regierungsbildung am Anfang gewesen? War ja doch ein recht ungewöhnlicher Start. Als Ampel.
Ich glaube, man darf nicht unterschätzen, wie wichtig auch die Atmosphäre in einer Koalition ist für die Zusammenarbeit und auch dafür, dass man dann zu guten Ergebnissen kommt in Verhandlungen und so weiter. Ne? Also deswegen glaube ich schon, dass es wichtig ist, dass man eine gute, ich will jetzt nicht sagen freundschaftliche, aber zumindest gute kollegiale Basis hat. Die muss man nicht zwangsläufig immer in Selfies festhalten und die kann man auch auf einer anderen Basis aufbauen. Aber es, also man sollte nicht unterschätzen, dass Atmosphäre durchaus wichtig ist, ne? Weil wir verbringen da alle sehr, sehr, sehr viele Stunden am Tag mit und das, wenn die Stimmung gut ist, macht das mehr Spaß und dann kommt man auch automatisch zu besseren Ergebnissen. Das ist einfach so. Ich würde sagen, von dieser Anfangsstimmung ist es sehr unterschiedlich, in welchen Bereichen man sich gerade bewegt. Ihr habt ja eingangs auch einige Themen gesagt, wo ihr sagt, dass das funktioniert nicht. Und Beispiel Verkehrspolitik, ne? Da sind unsere Leute, glaube ich, auch ganz schön am Hadern, weil der Verkehrsminister nicht das liefert, auf das wir uns eigentlich geeinigt hatten und so weiter. Und das ist ein Problem. Es gibt andere Bereiche, wo von diesem Spirit durchaus auch noch viel da ist. Und ich glaube, also da müsst ihr sicher auch mal Leute aus anderen Bereichen fragen, aber ich bin ja nun im Bereich Bildung und Familienpolitik unterwegs. Gerade in der Familienpolitik, und das ist halt irgendwie so das Seltsame, da haben wir eigentlich innerhalb der Ampel ganz, ganz viel gemeinsame Ideen, totales Agreement, was man machen müsste, Kindergrundsicherung, super wichtiges Projekt, gibt es auch keinen Dissens bei den FDP-Politikern und wenn ich dann sage, und sieht Christian Lindner das genauso, da endet es dann halt. Ne? Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem, dass das, was wir uns inhaltlich als Ampel vorgenommen haben, wo wir uns darauf verständigt haben, jetzt in der Form nicht mehr ausfinanzierbar ist. Und wenn man sich jetzt darauf verständigt, was sind eigentlich jetzt die Prioritäten, die wir setzen müssten, da kommen wir dann doch zu unterschiedlichen Ergebnissen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen eine Belastung für diese Koalition, auch wo wir noch so in der Suchbewegung sind, wo meine Antwort am Ende immer ist, ja, dann müssen wir halt an die Einnahmenseite ran und müssen wirklich solidarisch sagen, die mehr verdienen, können auch einfach ein bisschen mehr beisteuern und auch mal andere Einkünfte solidarisch zu besteuern und so weiter. Das wäre wirklich, wirklich, wirklich zielführend.
Ja, aber wie kann denn alles an einer Person hängen? Also ja, wie du auch gesagt hattest, Christian Lindner sieht das anders und es gibt ja unterschiedliche Strömungen in der FDP.
ich persönlich hoffe jetzt einfach, dass die letzten Landtagswahlen gezeigt haben, dass sich da etwas verändern muss, dass das nicht nur Christian Lindner der Gott ist, der das letzte Wort hat. Aber das ist so mein Eindruck, das sehe ich gerade. Und ich weiß nicht, welche Stimmen das sind, jetzt von denen du gesprochen hattest, andere Meinungen, die dann auch teilweise grüne Positionen unterstützen, wenn man das so sagen kann. Aber ja, das ist meiner Meinung nach sehr schwer nachvollziehbar, wie nur Herr Lindner da das
gemacht hat.
In einer Koalition, in der die FDP den kleinsten Partner darstellt.
Ja, also das ist wahrscheinlich auch vereinfacht ausgedrückt. Es ist nicht so, dass alle sich hinstellen und sagen, lieber Christian, darf ich das jetzt machen? Und dann macht er Daumen hoch oder Daumen runter. So ist es ja nicht.
Er ist schon das Gesicht der FDP. Also
genau.
Er wird ja überall plakatiert. Die schönen Schwarz-Weiß-Fotos, da kann JS bestimmt auch noch was zu sagen.
Ja, die FDP und ihre starken Männer. Wir hatten das im Berlin-Wahlkampf jetzt auch. Da hat einer meiner Söhne hat auch gefragt, warum haben die eigentlich denn nur den einen und warum ist der alleine auf den Plakaten? Hat er eigentlich keine Freunde? Ich finde das schon irgendwie faszinierend, dass bei der FDP immer so auf eine Person fokussiert wird. Und klar hat diese eine Person dann auch eine sehr besondere Rolle, aber trotzdem ist es natürlich nicht so, dass wenn die gesamte FDP jetzt sagen würde, nee, finden wir falsch, wie Christian Lindner sich positioniert, dass er das dann durchhalten würde. Natürlich steht da auch ein Apparat dahinter, das ist keine Frage. Und wie gesagt, wenn ich mit den FamilienpolitikerInnen der FDP mir einig bin, dann ist es ja nicht nur Christian Lindner, der das anders sieht, sondern beispielsweise auch die HaushälterInnen der FDP. Und das ist natürlich ein Problem. Und gerade für die Bereiche, die ich bearbeite, habe ich manchmal schon auch das Gefühl, dass der FDP wirklich das Verständnis für die Relevanz dieser Themen fehlt, wenn ich das so ehrlich sagen darf und hoffe, dass ich jetzt hier nicht den Koalitionsstreit vom Zaun breche, aber dafür bin ich ja nur einfacher MdB und nicht Fraktionsvorsitzende. Deswegen darf ich jetzt einfach mal so ehrlich sagen, ich glaube, denen ist manchmal nicht klar, was es bedeutet, morgens ohne Frühstück in die Schule zu gehen. Wenn man das in seiner eigenen Lebensrealität nicht erlebt hat, wenn man nicht weiß, was es bedeutet, zu sagen, ich kann nicht zum Kindergeburtstag kommen, das sagt man nicht. Man sagt nicht, ich habe kein Geld fürs Geschenk, sondern man sagt, ich bin krank an dem Tag. Oder die Eltern sagen, können wir leider nicht, weil an dem Tag müssen wir unbedingt die Oma besuchen. Wenn man das nicht selbst erlebt hat, dann braucht es viele Gespräche mit den betroffenen Personen, um das nachvollziehen zu können. Und ich habe das Gefühl, diese Gespräche suchen FDPler, zumindest nicht alle. Ich möchte nicht alle über einen Kamm scheren. Ich weiß, es gibt auch andere bei denen. Aber ich weiß nicht, wann Christian Lindner das letzte Mal mit einem Kind gesprochen hat, das morgens kein Frühstück bekommen hat.
Ja, das könnte fast ein gutes Schlusswort sein. Wir haben deine Zeit leider lange überbeansprucht. Ich glaube, du hast auch einen Folgetermin, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe gerade nochmal alles gecheckt. Ich würde jetzt gucken, wir haben noch drei Meldungen und zeitliche Schwierigkeiten. Habt ihr noch ganz wichtige Aspekte, die ihr noch anbringen wollt? Daniel, dann hast du noch einmal das quasi Schlusswort, wenn man so will, die Schlussmöglichkeit. Und ganz kurz, Hans, und dann haben wir es soweit.
Sie sind angesprungen auf meine Einstiegsfrage und ich wollte, vielleicht können Sie es ganz kurz zusammenfassen mit dem, weil mir ist es super wichtig und es ist super wichtig, da drüber zu sprechen.
Ja, total gerne. Das ist auch ein Thema, was mich sehr bewegt. Ich bin ja nun selber Lehrerin, habe unterrichtet auch Kinder und Jugendliche, die aus Familien kommen, die vor besonderen Herausforderungen stehen, würde ich jetzt mal sagen, die nicht so einfach ins Leben gestartet sind. Und ich stelle gerade dort fest, dass die Identifikation mit dem Staat und unserer Demokratie, also der Staat ist auch irgendwie so ein abstraktes Gebilde, ne? Aber ich kann mich jetzt mit dem Staat selber auch nicht so identifizieren, aber mit unserer Demokratie kann ich mich sehr, sehr stark identifizieren. Weil ich aber auch immer das Gefühl hatte, dass ich die Freiheiten habe, das zu tun, was ich tun möchte, dass ich die Chancen bekomme, die ich brauche, um mich zu entfalten und mich zu entwickeln. Und wenn man dieses Gefühl nicht hat, wenn man von klein auf Steine in den Weg gelegt bekommt, nicht gehört wird oder das Gefühl hat, nicht gehört zu werden und nicht gefördert zu werden, dann entwickelt man sich weg von dieser Demokratie. Und wir haben das Problem, ja, insbesondere in Ostdeutschland, aber ich finde, man kann das nicht auf Ostdeutschland alleine verengen. Das ist ein Problem, was wir bundesweit...
Es ist statistisch gesehen so, ja, es ist realitätsmäßig so. Ich weiß jetzt nicht, wann Sie das letzte Mal mit einem faschistischen Menschen aus der tiefsten Pampa Brandenburgs geredet haben. Bei mir ist es nicht lange her, weil da komme ich her.
Ja, bei mir ist es auch erst ein paar Tage her. Trotzdem sage ich, wenn man das macht, wenn man sagt, es ist ein ostdeutsches Problem, dann übersieht man, dass es diese Tendenzen auch in Westdeutschland gibt, anders gelagert. Aber ich glaube, man darf das nicht gegeneinander ausspielen und man muss da sehr, sehr genau in die Ursachenanalyse gehen. Ja, woran liegt das, an welchen Orten und so weiter? Und da ist das Abgehängtsein, ist gerade in Ostdeutschland keine ökonomischen Entwicklungschancen und so weiter, ist mit ein Grund. Aber das ist auch nicht alleine ein Grund, ja, weil es gibt, du kommst ja nun auch daher und du bist offensichtlich anders politisch eingestellt, Gott sei Dank.
Aber meine Eltern nicht von da kommen.
Naja, aber also ich kenne auch Leute, auch aus Ostdeutschland, auch aus Brandenburg, die dort geboren sind, die keine Nazis sind, ja. Also, ja,
das deswegen, will ich auch nicht bestreiten. Ich will nur deswegen, sagen, man muss da mehr machen.
Ja, und genau. So, und deswegen glaube ich, wir müssen, und da bin ich dann durch und durch wirklich Bildungspolitikerin und da bin ich dann manchmal, stoße ich dann an meine Grenzen, weil ich nun mal Bundespolitikerin bin und Bildung halt auf Bundesebene eher so ein, also da kann man was machen, wir werden mit dem Startchancenprogramm Schulsozialarbeit fördern und so weiter, ist alles wichtig, ich will das überhaupt nicht kleinreden, aber Bildung muss halt auf Landesebene viel passieren und ich bin der festen Überzeugung, wir brauchen ein anderes Bildungssystem. Wir brauchen ein Bildungssystem, das Kindern und Jugendlichen auf Augenhöhe begegnet, das nicht einfach nur sagt, du antwortest jetzt hier so möglichst konform, dass ich am besten noch einen Multiple-Choice-Test, ja, damit ich nur eine Schablone drüberlegen muss und nicht so viel Korrekturzeit verwenden muss. Aber selbst wenn du einen Aufsatz schreibst, dann schreibst du bitte das, was ich als Lehrkraft hören will, dann bekommst du eine gute Note und dann läuft das. Damit, das ist eine autoritäre Struktur, wo wir uns nicht wundern müssen, wenn am Ende autoritär orientierte Leute bei rauskommen. Und ich will wahrlich nicht, ich bin selber Lehrerin, ne? Und ich weiß, es gibt viele Lehrkräfte, die anders arbeiten, ja. Aber in unserem System, in unserem Bildungssystem ist das grundlegend so angelegt. Diese hierarchische Struktur, der Lehrer hat die Macht, die Schüler haben sich unterzuordnen und das müssen wir aufbrechen. Da ist Beteiligungsstrukturen sind da ganz, ganz wichtig. Das Thema Kinderrechte, Beteiligungsform und so, das ist mir wirklich ganz wichtig, weil ich der festen Überzeugung bin, wenn ein junger Mensch von Anfang an diese Selbstwirksamkeit erlebt und erlebt das, was ich sage, macht einen Unterschied. Dann wird er auch später in der Demokratie sich anders verhalten. Und eben, also im Berliner Schulgesetz steht, die Aufgabe von Schule ist es, mündige Bürger zu erziehen. Ziemlich weit vorne steht das. Da steht nicht irgendwie, ich soll denen Mathe beibringen. Ist auch wichtig, ne? Ich will gar nicht gegen die Grundkompetenz reden. Aber diese Mündigkeit in der Schule zu fördern, das ist meines Erachtens das Hauptthema, was wir angehen müssen, um gegen diese autoritären Strukturen und gegen neue rechte Tendenzen anzukommen.
Danke. Hans, du kriegst das Schlusswort, aber einen Schlusssatz. Wir sind in Zeitnot.
Der schwerwiegendste Kompromiss, den die Grünen eingegangen sind, ist aus meiner Sicht ein personeller. Es gab ja zwei Leute, die Finanzminister werden wollten. Der eine hieß Habeck und der andere hieß Lindner. Lindner hat sich durchgesetzt. Meine Frage ist an Nina, ist es eigentlich besser, dass jetzt Habeck Wirtschaftsminister ist oder wäre es besser, wenn er Finanzminister wäre?
Kurze Antwort, bitte.
Ich würd ihn gerne klonen.
Gilt nicht.
Das ist unfair, dass du die Bedingungen stellst.
Freunde, ich will gerne nochmal also, in der Generation reden. Also es tut mir wirklich leid, aber wir wollen, glaube ich, auch noch mit dem anderen Gast jetzt reden und oder, also
gib ihr doch die Chance noch zu antworten. Die
ja,
Chance
okay, müssen, dann geben antworten wir. Sie kurz.
Ich glaube, er macht beides gut und ja, ich hätte ihn auch gerne als Finanzminister, aber ich glaube, dass Christian Lindner als Wirtschaftsminister den Job auch nicht so gut machen würde, wie Robert ihn jetzt gemacht hat.
Dann haben wir doch ein Fazit. Liebe Nina, herzlichen Dank, dass du die Zeit für uns genommen hast über die Maßen dessen, was wir vereinbart hatten. So ist es richtig. Schön, dass du heute bei uns warst und schön, dass du dir Zeit genommen hast, um zu sprechen. Ja, und weil wir gerade schon so viel über Klimapolitik gesprochen haben, ist das zweite Thema das, was gerade von JS schon angedeutet worden ist. Denn Klimapolitik in Deutschland wird nicht nur in der Politik selber gemacht, im Bundestag und wo auch immer, sondern wir erleben es im Alltag, glaube ich, mehr denn je. Ihr habt im Intro gehört, da gab es dieses laute Schreien eines Mitglieds der Klimakleber, wie sie sich dann selber nennen, der über den Fuß gefahren wurde. Und wir wollen heute so ein bisschen ja darüber sprechen, was bedeutet diese letzte Generation eigentlich als Protestbewegung, was sind ihre Ziele und vor allen Dingen so ein bisschen die Diskussion, die es in der Öffentlichkeit gibt, inwiefern ist das alles legitim und vor allen Dingen ist es notwendig und wenn ja, hat es auch Erfolg und wenn ja, welchen Erfolg? Also ganz, ganz viele Fragen, die wir uns stellen. Und wir sind sehr, sehr dankbar, dass wir heute bei uns jemanden haben, der ja nicht nur Mitglied der letzten Generation ist, sondern eigentlich mehr sogar. Also es gibt verschiedene Informationen. Du kannst mir gleich mal sagen, welche davon stimmt. Bei manchen steht Koordinatorin, bei manchen Pressesprecherin, bei anderen steht was ganz anderes. Bei uns heute zu Gast ist Amy van Baalen. Meine Güte, Amy, hallo und schön, dass du da bist.
Hi, ja, danke für die Einladung.
Ja, Amy, jetzt erleuchte uns mal, wer bist du genau, was machst du bei der letzten Generation und verdammt, was ist diese letzte Generation? Das klingt nach einer Jedi-Vereinigung, aber ist es glaube ich nicht.
Ja, ist ein großes Wort. Wer bin ich, ist auch eine riesige Frage, also ich versuche es mal runterzubrechen. Ich bin Amy, ich komme aus Dresden, bin 23, habe vor ein paar Jahren ein Fachabitur für Kunst und Gestaltung gemacht. Genau, und bin jetzt seit 2021 bei der letzten Generation aktiv. Genau, dort bin ich Pressesprecherin, aber ich koordiniere auch die Vernetzung und habe da so ein Team von circa 30 Menschen, mit denen ich das zusammen mache. Das ist so ein bisschen mein Aufgabenbereich dort, sag ich mal. Genau, und ja, privat mache ich ganz viele Dinge total gerne, immer noch Kunst auf jeden Fall auch, aber aktuell eben wirklich hauptberuflich bei der letzten Generation und steckt da die meiste Zeit rein. Genau, und wenn ich die letzte Generation in einem Satz beschreiben würde, dann sind wir eine Protestkampagne gegen die aktuelle unzureichende Klimapolitik.
Das hast du ja sehr kurz erfasst, wo so gefühlt fielen die vom Himmel. Die fielen wahrscheinlich nicht vom Himmel, aber kannst du uns kurz was zur Genese dieser Bewegung sagen? Und vor allen Dingen auch, mich würde interessieren, was war denn dein Motiv, daran so teilzunehmen und auch, wenn du jetzt so aktiv von der Öffentlichkeit stehst, das nach außen zu vertreten?
Also es ist ursprünglich entstanden durch mehrere Menschen, die schon länger bei anderen Klimabewegungen dabei waren, aber frustriert waren, dass es einfach trotzdem leider noch nicht die nötigen Handlungen dann von der Seite der Politik aus gab und die sich dann eben kurz vor der Bundestagswahl zusammengesetzt haben und überlegt haben, was machen wir jetzt? Wir brauchen irgendwie die Aufmerksamkeit auf dem Thema Klima. Wir müssen die Politik irgendwie zur Rede stellen. Und die sind dann in den Hungerstreik getreten, um ein Gespräch mit Olaf Scholz zu bekommen. Haben das auch geschafft, haben über 20 Tage lang gehungert, sind dann in dieses Gespräch mit Olaf Scholz reingegangen und haben halt festgestellt in dem Gespräch, dass Olaf Scholz die Klimakrise einfach nicht als Priorität Nummer eins hat, was natürlich unglaublich gefährlich für uns alle ist und was sie eben auch ja, dazu gebracht hat, klar auch anzukündigen, hey, wenn nicht genug Klimaschutz passiert, dann müssen wir zivilen Widerstand leisten, weil dann ist unser Leben bedroht. Und daraus ist das quasi alles so entstanden. Dann sind im Januar 30 Menschen auf die Straße gegangen, also letztes Jahr im Januar. Es war so die allererste Gruppe und die allerersten Proteste, die stattgefunden haben. Und mittlerweile sind wir so über 1000, die regelmäßig teilnehmen auf jeden Fall. Genau, und ich selber bin eben nach dem Hungerstreik dazu gekommen, also da war ich noch nicht dabei. Ich habe von dem Hungerstreik mitbekommen, war da allerdings auch ehrlich gesagt nicht überzeugt, war selber gerade, hatte schon so ein Jahr Aktivismuserfahrung gesammelt und war selber gerade in so einem ja, Momentum, wo ich nicht weiter wusste, wo ich mich auch ehrlich gefragt habe, ob ich komplett aufhöre mit Protest, weil ich eben gesehen habe, dass das andere leider nicht zu den nötigen Handlungen dann von der politischen Seite aus geführt hat und bin dann aber zu einem Vortrag gegangen von Lea Bonacera, einer Person, die eben selber auch im Hungerstreik war und hatte das Gefühl, dass da zumindest eine längerfristige Strategie da ist als bei den anderen Gruppen, die mir wieder ein bisschen Hoffnung gegeben hat und ein bisschen Zuversicht, dass das vielleicht doch noch was bringen könnte. Genau, und dann bin ich eingestiegen, habe aber am Anfang, muss ich ehrlich sagen, bin ich nicht gleich mit auf die Straße gegangen, sondern habe so im Hintergrund geholfen und habe dann selber im April letztes Jahr entschieden, meinen Job zu kündigen, um das eben wirklich dann auch voll und ganz zu machen und selbst mit auf die Straße zu gehen. Genau.
Du hast ja gerade schon gesprochen, dich hat dieser Vortrag überzeugt. Die Frage, die ich mir jetzt noch stelle, so ein bisschen, bevor wir dann mal zu der eigentlichen Diskussion kommen wollen, wie würdest du denn eure Ziele beschreiben? Du hast gerade gesagt, dich hat überzeugt, da steckt eine Strategie dahinter. Jetzt würde mich ja mal interessieren, was ist denn eure Zielstellung? Was wollt ihr eigentlich erreichen? Und natürlich so ein bisschen in Verbindung, was seid ihr bereit dafür quasi zu gehen? Du hast gerade von zivilen Widerstand gesprochen. Das ist ja quasi das Mittel wahrscheinlich, was ihr da hauptsächlich verwendet.
Ja, also über allem steht quasi, dass wir dringend eine zureichende Klimapolitik brauchen, die uns eben nicht über diese Kipppunkte führt. Und ich glaube auch, als ich in diesem Vortrag saß, habe ich das erste Mal eigentlich wirklich verstanden, was Kipppunkte sind. Und das hat ganz viel bei mir ausgelöst, weil ich halt verstanden habe, hey, es ist nicht nur so, dass wenn wir jetzt zu wenig machen, dass wir das irgendwann wieder aufholen können, sondern es gibt eben einen Punkt, wo wir es nicht mehr aufhalten können, dass es immer, immer heißer wird. Und dann können wir uns eben nicht spontan noch umentscheiden und sagen, okay, das war der falsche Weg, wir müssen jetzt irgendwie zurückrudern. Und ja, dieses Wissen, dass es eben diesen Punkt gibt, an dem wir einfach dieser Klimakatastrophe nicht mehr entkommen können, das hat mich schon sehr, sehr betroffen gemacht. Und genau, dann habe ich mich eben selber auch viel belesen zu zivilem Widerstand und festgestellt, okay, das gab es schon vorher. Ich glaube, wir haben alle in der Schule schon mal von der Bürgerrechtsbewegung gehört oder sowas. Aber was da so konkret passiert ist und wie das alles miteinander verknüpft ist, das war mir irgendwie gar nicht bewusst. Und als ich mich da so reingelesen habe in das Thema und dann eben die ersten Proteste auch gestartet sind, habe ich gemerkt, dass es da gewisse Parallelen gibt. Und ja, ich meine, es ist nicht perfekt. Das will ich auch gar nicht sagen. Ich glaube, der Plan, den wir haben, der kann funktionieren, der muss nicht funktionieren. Aber ich habe in dem Moment so für mich festgestellt, dass es für mich der zuversichtlichste Plan ist, den wir gerade haben. Oder der, wo ich zumindest drin sehe, dass er aufgehen könnte. Und das sehe ich bei den anderen Plänen gerade nicht. Deswegen habe ich mich dort angeschlossen.
Und der Plan ist genau was?
Ja, immer mehr Druck auf die Regierung ausüben. Das kann dadurch sein, dass auf einmal wirklich Tausende mit auf die Straße gehen und man logischerweise Tausende Menschen nicht alle wegsperren kann. Und dementsprechend gibt es da irgendwo einen Punkt, wo man sagt, jetzt sind so viele Leute auf der Straße und fordern das und gehen nicht wieder weg, wo die Politik dann auch handeln muss. Oder das kann auch mit einer kleineren Anzahl an Menschen passieren, wenn die Proteste eben öffentlichkeitswirksam genug sind und sich genug Menschen in der Bevölkerung mit diesen Protesten solidarisieren. Na, da gibt es verschiedene Parameter, die man beachten muss. Da gibt es zum Beispiel ein sehr interessantes Buch von Erika Chenoweth zu auch, die ganz viel Protestforschung betrieben hat, die gesagt hat, irgendwo zwischen 1,5 und 3%, die ausreichen, um so einen Umschwung quasi zu erzeugen. Wenn man allerdings viel Solidarität im Hintergrund hat, also in der Gesellschaft viel Solidarität besteht, dann können auch 0,5% der Bevölkerung ausreichen. Das heißt, ja, letztendlich müssen wir es halt irgendwie schaffen, 0,5 bis 1,5 oder sogar 3% der Bevölkerung auf die Straße zu mobilisieren, die eben nicht nach ein, zwei Tagen einfach wieder gehen, sondern bereit sind, dort so lange Protest abzuhalten, bis zumindest die Klimaschutzziele eingehalten werden.
Dabei gibt es ja immer Diskussionen über die Wahl der Mittel. Also du hast gerade vom Protest gesprochen. Ich sage mal, die Protestmittel, die ihr wählt, sind ja weit gestreut irgendwie. Es gibt ja quasi alles, was da verwendet wird. Ist das auch tatsächlich so, dass ihr in eurer Palette quasi alles wählt und dass es keine Grenzen gibt? Oder habt ihr irgendeine Grenze an irgendeiner Stelle? Weil ihr seid ja auch bereit, also du selber wurdest ja am Montag, glaube ich, auch verurteilt, ne, für einen Teil des Protests. Und also seid ihr auch bereit dazu, solche Grenzen zu überschreiten? Oder gibt es irgendeinen Punkt, wo ihr sagt, jetzt hier ist quasi Schluss auch für uns als Bewegung oder ist das grenzenlos?
Mhm. Also wir versuchen, möglichst die Sicherheit von allen zu wahren. Das heißt, wir lassen zum Beispiel immer Rettungsgassen in der Mitte, wenn wir eine Straße blockieren, sodass Menschen zur Seite gehen können, eine Rettungsgasse gebildet werden kann. Wir schauen, dass eben, ja, dass einfach niemand zu Schaden kommt, auch von den Menschen, die sich von uns dort auf die Straße setzen. Das ist sozusagen das allerwichtigste, dass kein Mensch dabei irgendwie verletzt wird und wir alle Sicherheitsvorkehrungen so treffen, dass auch im besten Falle nichts zerstört wird. Das kommt manchmal als, ja, sag ich mal, Nebeneffekt vor. Gerade bei zum Beispiel der Kartoffelbrei-Aktion kann es halt passieren, dass Kartoffelbrei auf der Wand landet und dann dort eben ein kleiner Schaden entsteht. Aber wir versuchen, diesen Schaden eigentlich nicht vorkommen zu lassen und eben alle Vorkommnisse einzuberechnen, um möglichst nichts mutwillig zu zerstören oder irgendwen dort in Mitleidenschaft zu ziehen. Genau, das heißt, da würde ich sagen, sind die Grenzen.
Die Frage hat auch schon so ein bisschen Framing in sich gehabt. So, gibt es Grenzen, die ihr nicht überschreiten würdet? So, ich glaube, das machen die Proteste schon ziemlich klar, dass da der Schutz von den Menschen am wichtigsten ist. Mich würde vielleicht interessieren, wie du denn bis jetzt die Erfolge, Kabe schüttelt den Kopf, aber ich finde schon, wie würdest du denn die Erfolge eurer Aktion bis jetzt beurteilen? Erzielen die den gewünschten Effekt oder wie siehst du das?
Also man muss klar sagen, dieses absolut große Ziel haben wir natürlich noch nicht erreicht. Wir sehen jetzt die ersten Auswirkungen, die tatsächlich auch in der Gesetzgebung stattfinden. Also zum Beispiel sind wir ja im Januar vor einem Jahr hauptsächlich für das Essen-Retten-Gesetz auf die Straße gegangen und für eine Agrarwende bis 2030. Und jetzt sieht man halt, dass dieses Containern legalisiert werden soll, dass das Essen-Retten-Gesetz, so wie wir es vorgeschlagen haben, tatsächlich auch in Rheinland-Pfalz diskutiert wird, ob das umgesetzt wird. Also da sieht man langsame Hebel, die sich in Bewegung setzen. Und trotzdem muss man halt sagen, befinden wir uns einfach noch auf einem Weg, wo der Druck noch nicht stark genug ist. Wir sehen, dass zwar die Debatten immer mehr zunehmen, dass wir eben auch in Shows die Möglichkeit haben, PolitikerInnen zur Rede zu stellen. Das sind alles definitiv wichtige, ich sag mal, Errungenschaften auf dem Weg, aber das ist eben noch nicht dieser große Durchbruch. Also dieses, wir haben es jetzt geschafft, dass die Politik tatsächlich irgendwie die Pariser Ziele einhält. Das haben wir noch nicht und da müssen wir einfach darauf hoffen, dass wir eben 2000, 3000, 4000 Menschen werden und dass es dann irgendwann passiert.
RB, du wärst theoretisch, wenn du möchtest.
Mir wirkt es so, als ob JS reagieren wollen würde. Okay, gut, dann kann er. Also ich glaube, wir wissen alle, das Image der letzten Generation ist jetzt nicht gerade das Blendendste. Habt ihr schon, als ihr eben diese Bewegung eben aufgebaut habt, habt ihr wirklich mit solch einem böswilligen Hass gerechnet? Also ich kenne es, wenn ich zum Beispiel eben als junge Person gefragt werde, wie ich denn zu der letzten Generation stehe und zu den Aktionen dazu und ich mich da irgendwie rechtfertigen muss, obwohl ich noch nicht mal was damit zu tun habe, das zollt ja einfach nur davon, wie tief scheinbar manche Leute sich davon angegriffen fühlen, wenn sich Leute auf der Straße festkleben. Also
Ja, das ist voll die gute Frage, die ich tatsächlich, glaube ich, noch nie gestellt gekriegt habe. Also wir haben definitiv mit Gegenwind gerechnet. Wir haben auch damit, also ganz am Anfang wussten wir ja auch einfach gar nicht, was passieren wird. Ne? Es war eine Situation, in so einem Maße hat noch nie jemand irgendwie die Blockaden vorher durchgeführt. Und wir wussten nicht, wie jetzt die Reaktion des Staates, wie die Reaktion der Polizei und die Reaktion der Menschen sein wird. Und wir sind ehrlich gesagt auch ganz in den ersten Monaten davon ausgegangen, dass das sehr viel schneller von der Justiz unterbunden wird. Also wir sind da schon reingegangen mit dem Gefühl von, okay, es kann auch sein, dass wir in 2 Monaten schon weggesperrt werden oder sowas, weil wir uns einfach nicht sicher waren, was jetzt kommt. Und ich glaube, dass diese Gegenwehr von der Bevölkerung auch erst so, ich würde sagen, Mitte letzten Jahres so krass geworden ist, weil wir dann eben mehr Menschen geworden sind, uns mehr verteilt haben, mehr in den Medien waren und auch die Berichterstattung einfach, ja, einen anderen Kurs eingenommen hat, sehr viel polarisierender war, als sie das noch davor war, aus meiner Wahrnehmung heraus. Und ich glaube, das macht eben ganz, ganz viel aus. Und ich glaube, das zeigt eben auch leider, wie viele Menschen einfach, ja, sehr in dieser Verdrängung noch drin sind, beziehungsweise noch nicht erkannt haben, was für eine riesige Krise da halt leider kommen wird. Und ja, vielleicht auch einfach nicht genug über zivilen Widerstand wissen, um das einordnen zu können, wo ich mir eben wirklich auch sehr wünschen würde, dass die Medien das ja möglichst gut aufgreifen und eben so in einen Rahmen setzen, ja, einen Hintergrund dem Ganzen geben, weil meistens wird ja nur die einzelne Situation geschildert und da wird eben nicht, wird einfach nicht nochmal diese Hintergrundinformationen dazu geliefert, die es vielleicht braucht, um das dann auch auf einer anderen Ebene zu verstehen.
Ich würde raten, das ist jetzt my turn. Die Frage kriegt ihr wahrscheinlich alle 5 Sekunden gestellt, aber ich habe leider keine Antwort darauf gefunden. Und zwar nämlich, du meintest ja gerade, eure Proteste, euer Widerstand, ich habe jetzt die Vorsilbe, egal, soll hauptsächlich die Politik ärgern, also die Politiker. Aber jetzt böse gesagt, ein Friedrich Merz, der sieht sich Straßenblockaden an und denkt sich, ja gut, dann fliege ich halt mit meinem Privatjet drüber. Habt ihr nicht eher, also das, was ich so mitbekomme, ist, dass die Leute eher sauer auf die letzte Generation sind und sich eher angegriffen fühlen, als dass die Politiker sich angegriffen fühlen, obwohl sich eigentlich gar keiner angegriffen fühlen sollte. Also wie habt ihr euch das vorgestellt, dass die Politik damit geärgert werden soll? Das ist irgendwie das, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann.
Ja, das kann ich gerne nochmal beantworten. Also es ist so, dass viele von uns vorher eben auch schon in irgendeiner Art und Weise Erfahrungen aus dem Bereich Klimaaktivismus mitbringen. Ich selber habe auch jahrelang vor politischen Gebäuden gesessen, vor Ministerien gesessen, die blockiert, war vom Bundestag, alles Mögliche. Also habe da, würde ich sagen, schon ein breites Spektrum an Protest ausprobiert, weil ich eben auch immer der Meinung war, wir müssen das ja bei den Verantwortlichen machen. Und ich glaube auch, dass wir das definitiv auch brauchen. Aber was man eben leider gesehen hat, ist, dass ihr jetzt sicherlich nichts von diesem Protest davor großartig mitbekommen habt, weil es eben nicht in der Mitte der Gesellschaft stattgefunden hat. Und das hat natürlich wieder zur Folge, dass keine neuen Leute dazukommen, weil sie bekommen es nicht mit. Sie wissen nicht, dass sie sich anschließen können. Dementsprechend ja, kommt einfach keine Bewegung in diese ganze Kampagne rein. Und das hat auch, und das ist eigentlich das maßgeblich Entscheidendere noch, zur Folge gehabt, dass natürlich, wenn da jetzt jeden Tag Leute vom Ministerium sitzen, dann kannst du das auch als Ministerin oder Minister einfach ignorieren. Du gehst rein, okay, wenn es blockiert ist, gehst du durch den Hintereingang oder ja, rufst die Polizei, wartest, bis sie die weggeräumt haben und gehst dann rein. Wenn allerdings das gesamte Land darüber spricht, dann kannst du das nicht so einfach ignorieren. Dann ist es halt auch deine Aufgabe als Politikerin, sich damit zu beschäftigen. Denn erst wenn die Gesamtgesellschaft da drauf schaut auf die Situation und darüber diskutiert, wird es ja auch interessant für dich als Politikerin. Wenn da jetzt, ja, sag ich mal, 500 Leute vor deinem Büro stehen, dann ist es vielleicht für den einen Tag schon auch interessant und bewegt dich vielleicht ein bisschen, aber es sind halt 500 Leute und nicht 500.000. Und das ist der entscheidende Punkt, warum wir gesagt haben, wir müssen jetzt den Schritt gehen, dass eben auch in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Und auch wenn es nervig ist, braucht es leider manchmal dieses Nerven und dieses Unterbrechen des Alltags, damit wir einfach mal hinschauen, was da gerade passiert.
Also ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dem man sich auch klar sein muss, ist, dass, jetzt ist eine Unterstellung, aber viele PolitikerInnen interessieren sich vor allem dafür, ob sie wiedergewählt werden oder nicht und mit was für Themen werden sie wiedergewählt. Und ich glaube, das Ziel muss nicht unbedingt sein, dass die Leute die letzte Generation mögen. Und es wird ja auch oft gesagt, sie machen die Klimabewegung schlecht und dann mögen die Leute die Klimabewegung weniger. Erstens, was ist daran zu mögen, was ist daran nicht zu mögen? Es geht um die Erhaltung unserer aller Lebensgrundlage. Und ich glaube, es geht nicht darum, dass Leute die Klimabewegung unbedingt mögen müssen und jetzt sich irgendwie hier Greta Thunberg an die Wand schreiben müssen oder whatever. Es geht darum, dass man sich damit beschäftigt. Und diese Beschäftigung hat ja offensichtlich nicht genug stattgefunden. Also ich weiß nicht, ob die Beschäftigung jetzt mehr damit stattfindet, ehrlicherweise. Das ist so ein bisschen die Frage, das kann man jetzt auch wahrscheinlich noch nicht abschließend beantworten. Aber die Leute finden ja immer irgendwas, was sie an diesen Bewegungen stört. Vor allem eben die alten Boomer. So, ihr geht freitags auf die Straße, ihr schwänzt die Schule. Wenn ihr es aber an einem anderen Tag machen würdet, wo keine Schule da ist, dann ist es einfach nur eine Freizeitbeschäftigung. Dann kommt ja keine Aufmerksamkeit zustande. Das ist ja logisch, man muss ja ein bisschen polarisieren und auch ein bisschen skandalisieren. Und
Klar muss man dann auch die Bevölkerung treffen. Und was ja auch ganz interessant ist zu beobachten, auf einmal sind in Berlin oder auch in anderen Städten so viele Leute unterwegs, die wirklich mit ihrem Auto jetzt ganz, 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 ganz dringend irgendwo hin müssen, weil sie jetzt unbedingt ins Krankenhaus müssen oder die schwangere Frau muss ins Krankenhaus oder whatever. Also die Leute, ich will jetzt nicht sagen, dass es keine Behinderung im Alltag ist, aber so auszurasten, nur weil man, keine Ahnung, 2-3 Stunden zu spät zur Arbeit kommt oder so, unverhältnismäßig, da wird teilweise, die Leute werden angefahren, die werden von der Straße gerissen, das ist kein Umgang mit Protestierenden, das kann auch, es ist auch durch den Rechtsstaat nicht gedeckt, du bist da nicht irgendwie, das ist keine Notwehr, also das geht ja überhaupt nicht. Ganz, ganz interessant, wir haben gerade in Strafrecht eine Hausarbeit gestellt bekommen, wo es tatsächlich um Klimaaktivistinnen geht und da müssen wir jetzt unter anderem eben auch prüfen, ob ein Autofahrer gerechtfertigt ist, einfach diese Leute halb zu überfahren, so über die Hand drüber zu fahren. Und das ist ja gestört, was den Leuten teilweise einfällt, nur damit sie pünktlich bei ihrer Arbeit auftauchen oder so. Also das geht doch nicht, dieser Umgang. Ich finde eure Bewegung auch nicht super perfekt toll und alles läuft mega gut. Aber dieser Umgang teilweise, das ist wirklich unverhältnismäßig. Und das zeigt auch, dass Klimaaktivismus gerade von älteren Leuten nie wirklich ernst genommen wird, egal was gemacht wird. Und das ist einfach traurig, weil sie haben unsere Lebensgrundlage mehr zerstört als wir. Und wir müssen es ausbauen.
Ja, da stimme ich dir so krass zu. Also es ist, ich finde es auch einfach schade, wie wenig eben wahrgenommen wird, dass wir ja versuchen, etwas für die Gesellschaft zu machen. Dass wir eigentlich alle irgendwie Dinge hinter uns gelassen haben, Jobs hinter uns gelassen haben, teilweise Familien hinter uns gelassen haben, unsere gesamte Freizeit dafür opfern, dass wir das jetzt vielleicht noch irgendwie hinbekommen. Und ja, dass trotzdem so wahrgenommen wird, wie ihr tut ja jetzt nichts, ihr geht ja nicht regulär arbeiten und damit seid ihr irgendwie nicht mehr Teil dieser Gesellschaft oder ihr leistet dadurch nichts für die Demokratie, obwohl wir ja quasi das uns zur Hauptaufgabe gemacht haben und das möglichst versuchen, möglichst gut und im besten Ermessen halt umzusetzen. Und ja, ich fand auch nochmal interessant, was du gesagt hast, dass man es natürlich nicht abschließend jetzt ermitteln kann, ob das jetzt zu unglaublich vielen Veränderungen und wie ganz genau im Diskurs geführt hat. Aber ich würde euch super gern ermutigen, das immer als Anlass zu nehmen. Denn ich glaube, selbst wenn man jetzt noch nicht eins zu eins sagen kann, welche Auswirkungen das überall hatte und haben wird, ist es immer ein Anlass, um über das Klimathema zu sprechen, um über das Versagen der Politik da gerade zu sprechen, um darüber zu sprechen, was ist eigentlich okay? So, ist es okay, den Kartoffelbrei an den Monet zu werfen, weil all unsere Gemälde gerade bedroht sind, weil unser gesamtes Kunstwesen bedroht sind, weil unsere Kultur bedroht ist als solches, weil wir einfach später, wenn wir in Hungersnöten sind, uns nicht mehr darum kümmern können, ist es dann okay oder nicht? Und ich glaube, diese Fragen, die quasi dieser Protest aufwirft, den kann man eben nutzen, um dann am Küchentisch zu Hause mit den Eltern darüber zu sprechen, um tatsächlich auch auf Abgeordnete zuzugehen und mal zu Stellungnahmen anzufragen, all diese Dinge. Und da würde ich mir eben sehr wünschen, dass das so ein bisschen der Auslöser ist für euch auch, um da in Diskussionen reinzugehen.
Ich wollte nur einen kleinen Kommentar sagen zu dem, was Jörg gesagt hat, weil ich die Gedanken von Herrn Karpisch bis hierher hören kann. Die schwangere Frau würde dem, glaube ich, ein bisschen widersprechen mit dem, die schwangere Frau, die ins Krankenhaus muss, wo man dann immer noch mal gucken muss, dass es so ein Sonderfall mit Krankenwagen, wo du ja auch gesagt hast, dass ihr Rettungsgassen lasst und natürlich gibt es in jeder Situation und auch in verschiedensten Protesten, in früheren Protesten, sage ich mal, auch friedlichen Protesten, Situationen, die man einfach nicht planen kann, die niemals vorhergesagt waren. Wir müssen ja jetzt gar keine Beispiele nennen, aber die ja gar nicht intentional waren. Und natürlich kann man dann darüber reden, in großem Ausmaß. Ich wollte nur sagen, die schwangere Frau würde dem ein bisschen widersprechen, aber also.
Es geht mir nur darum, dass auf einmal ganz, ganz viele Leute von sowas betroffen sind. Also das hat man ja sonst nicht. Sonst ist das ja nicht so, dass man halt dann sich selber schnell irgendwie als Opfer darstellt. Natürlich gibt es immer Einzelsituationen, wo Leute wirklich schnell von A nach B müssen. Genau. Aber ich habe von keiner Aktion gehört, wo das nicht irgendwie dann ermöglicht worden wäre. Also genau, wenn man da irgendwie hört, der Krankenwagen kam nicht rechtzeitig an, weil das und das passiert ist, so, das stimmt ja nicht. Das sind dann ja alles Sachen, die auch von Zeitungen, Hust, Hust, Springer Verlag, einfach so dargestellt werden, was natürlich wieder so eine Welle von Hass in Gang setzt, wenn dann irgendwie hier, ich will jetzt keinen deutschen Namen nennen, aber Stefan oder Michael sich das dann auf dem Heimweg durchlesen und sich denken, diese scheiß KlimakleberInnen, das geht doch nicht. Sie würden wahrscheinlich auch nicht gendern, aber so weit wollte ich mich jetzt nicht in die Rolle hineinversetzen. Klar, es gibt immer Einzelsituationen. Aber ja. Ich war zum Beispiel neulich am Hauptbahnhof, wollte auch zur Uni, ich wollte auch in meine Vorlesung. Ist jetzt zwar keine geile Vorlesung, aber ist auch wichtig für mich. Und da haben sich die Leute aufgeregt und hysterisch rumgeschrien. Und dann fragt man sich auch so, wie dringend ist eure Arbeit? So, was macht ihr bitteschön? Seid ihr jetzt dafür verantwortlich, hier irgendwie das Land am Laufen zu halten? Ich glaube nicht. Also vielleicht schon, aber ich hoffe es nicht, weil so wie die Leute aussahen.
Ich stehe da 100% hinter dir. Ich will nur sagen, dass man den Menschen und den schwangeren Frauen und werdenden Vätern dann auch die Plattform bieten muss, friedlich darüber zu reden und in den Diskurs zu gehen. Und das sieht man ja. Also ich meine, nicht die Leute, nicht die Leute, sondern die Bewegung an sich. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ihr sagt, oh, keine Schwangere darf hier ins Krankenhaus fahren, weil die Kinder haben eh keine Zukunft, sondern ihr habt ja trotzdem friedliche Ansätze und so muss es ja sein. Und ich stehe trotzdem komplett hinter der JS.
Ja, voll. Also ich kann auch echt viele nachvollziehen, die irgendwie ja aufgeregt sind und dann halt vorkommen und irgendwie auch ihre Meinung einfach einmal loswerden wollen. Echt verstehen kann, ich glaube, wenn ich die Dringlichkeit der Klimakatastrophe nicht verstanden hätte, wäre ich wahrscheinlich genauso genervt. Vor allem, wenn man eben dann nur keine Zeit hat, sich intensiv damit zu beschäftigen und nur die Überschriften von Artikeln liest. Ich glaube, dann hätte ich auch eine schlechte Meinung von uns. Und das ist tatsächlich auch einer der Gründe, warum wir zum Beispiel Menschen auch nicht anzeigen, selbst wenn sie uns da irgendwie runterreißen oder sowas, sondern wo wir halt sagen, okay, wir sind irgendwie Auslöser davon, weil wir ja quasi diesen Protest veranstalten, wo sie jetzt gerade im Stau stehen. Und wenn ich das absolut nicht gutheißen kann, natürlich, wenn Leute Selbstjustiz anwenden, aber dann stellen wir das nicht zur Strafe und wir verfolgen das nicht, weil wir dann auch nicht die sein wollen, die ja letztendlich dann eben trotz dessen, dass wir der Auslöser sind, da irgendwie noch langfristig die Menschen bestrafen mit irgendwas. Genau.
Ich nehme dann mal den Kartoffelbrei von vorhin als Auslöser für meine Frage. Du hast ja in deiner Vorstellung gesagt, dass du Fachabitur in Kunst und ich kann mich leider an das andere nicht mehr erinnern, eben abgeschlossen hast und dass du dich auch immer noch sehr gerne für Kunst interessierst. Wie war so das für dich in der Position, dass du so in etwa auf der einen Seite der Kunst stehst und auf der anderen eben von deiner Organisation als eben ich nenne es mal den Kartoffelbrei-Vorfall, dass der stattgefunden hatte. Was war deine Position? Also würdest du sagen, dass das gerechtfertigt war oder warst du in dem Moment auch so ein bisschen halt besorgt, dass das Bild irgendwie zu Schaden gekommen ist? Also was war so da deine Position?
Also es ist so ein bisschen zwiegeteilt. Auf der einen Seite sehe ich total, dass es nötig ist, weil ich eben langfristig, wenn wir langfristig schauen, dann ist es leider einfach so, dass wenn wir über diese 2 bis 3 Grad hinausgehen, Menschen nicht mehr genug Essen haben werden, kein Trinken haben werden, das geht ja jetzt schon los, ganz, ganz viele ihr Zuhause verlieren und all diese Dinge eben dazu führen werden, dass uns die Museen einfach komplett egal sein werden, weil die sind dann unser letztes Problem. Und ich liebe Kunst, komplett, absolut. Und deswegen will ich das natürlich auch gerne erhalten und will uns eigentlich, würde mir sehr wünschen, dass wir uns als Gesellschaft diese Kultur und dieses auch mal frei sein und ja, eben kreativ sein beibehalten können. Und deswegen sehe ich schon als höchste Priorität zu verhindern, dass diese anderen Krisen so bedrückend werden, dass wir das eben nicht machen können. Deswegen gehe ich da auf jeden Fall mit. Trotzdem ist es natürlich für mich auch so, dass erstmal das zu sehen auch in mir erstmal so einen kleinen Schock auslöst. Ne? Und das ist ja aber letztendlich auch das, was es soll, weil man, wenn man eben über diesen Schock hinausgeht, sich natürlich auch fragt, okay, wie legitim ist es jetzt? Und das ja immer ein Verhältnis setzen muss. Und wenn man das in Verhältnis setzt, dann wird man eben bemerken, wie groß diese Gegenseite ist und wie bedrohlich diese Gegenseite ist und was einfach gerade absolut nicht genug getan wird, um das zu verhindern. Deswegen fand ich es sehr gelungen und ich glaube aber auch, dass es bei mir nochmal einfacher ist, das so, ja, das mit mir so ausmachen zu können, weil ich eben weiß, wie sehr vorsichtig wir da sind. Ne? Dass wir gehen vorher immer in die Museen, gucken uns an, ist da eine Glasscheibe davor, schauen uns an, wie ist das hier alles aufgebaut. Ne? Also ich weiß einfach, dass wir da sehr verantwortungsbewusst und nicht leichtfertig reingehen. Und deswegen kann ich das vielleicht auch noch mal einfacher verkraften als andere Menschen, die das so sehen und dann einfach nur diesen 30-Sekunden-Ausschnitt sehen.
Ja, ich habe auch noch mal eine persönlichere Frage an dich. Und zwar hattest du ganz am Anfang schon gesagt, dass du nach dem Hungerstreik dazu gekommen bist, zur letzten Generation. Und dass du den eher kritisch siehst. Da wollte ich fragen, warum, welche Punkte genau und ja, einfach nur so deine persönliche Einstellung dazu.
Mhm. Also ich sehe den jetzt im Nachhinein gar nicht mehr als kritisch. Ich weiß bloß, dass ich das damals zu der Zeit, ja, ich bin nicht so ganz warm damit geworden. Ich weiß auch gar nicht genau, warum. Ich glaube einfach, weil ich diese Art des Protests noch nicht so gewöhnt war, eben noch nicht sehr viel über zivilen Widerstand gelesen hatte und glaube ich erst mal so dachte, ja, ich weiß nicht, wie ich damit jetzt umgehen soll. Und es ist, ja, ich bin da einfach, also meine erste Intention war nicht, ich mache das jetzt auch. Und genau, jetzt im Nachhinein finde ich es eigentlich sehr, sehr logisch, einfach wenn man sich halt anschaut, dass Gandhi Hungerstreiks gemacht hat und so, ne, dass es schon eine Protestform ist, die einfach häufiger vorgekommen ist und die vor allem eben auch genutzt wurde, wenn es um kurze Zeiträume geht. Genau, und ja, kann es jetzt im Nachhinein logisch nachvollziehen, aber zu der Zeit irgendwie war es einfach, war ich emotional noch nicht so weit, glaube ich, mich da komplett drauf einzulassen.
So, du wärst theoretisch, ja, okay. Leg los.
Darf ich jetzt?
Ja, du darfst.
Okay, ja, ich hatte noch eine kurze Frage. Und zwar, wir haben uns ja jetzt sehr viel über die negativen Reaktionen unterhalten. Und ich wollte noch fragen, dadurch, dass das Ganze ja jetzt eine große Aufmerksamkeit erreicht hat, ob ihr da auch positive Reaktionen halt beobachten konntet, also halt, ob ihr neue Mitglieder bekommen habt, so wie das ja auch euer Ziel eigentlich war.
Ja, richtig, richtig viele tatsächlich. Und das ist auch ein bisschen das, was ich meine mit, die Medien zeigen halt häufig leider nicht beide Seiten, sondern die zeigen dann halt schnell, okay, hier sind Menschen, die regen sich auf, aber es gibt auch so viele Leute, die vorbeikommen, uns umarmen, die uns einen Kaffee kaufen gehen. Im Sommer gab es Menschen, die haben sich für Stunden neben uns gesetzt mit so Regenschirmen, um uns vor der Sonne abzuschirmen, damit wir keinen Sonnenbrand kriegen und dann irgendwie total fertig in der Zelle liegen. Genau, also es gibt ganz, ganz, ganz viele herzerwärmende Situationen auch. Oder wirklich auch Menschen, die im Stau standen bei uns und jetzt mitmachen. Also so, das dann finde ich auch schon krass, da, dass die dann wirklich im Auto darüber nachgedacht haben und sich entschieden haben, boah, eigentlich muss ich da auch mitmachen und muss mich anmelden. Also das finde ich schon krass, dass sie so auch die Möglichkeit hatten, aus ihren eigenen Emotionen vom Genervtsein da rauszugehen. Hut ab. Und ja, also gibt es auf jeden Fall auch. Gibt es ganz viele, viele schöne Sachen auch. Und gerade wenn man Pressesprecherin ist und irgendwie Mediensachen macht, klar hat man die absolute Negativseite, dass wir eben auch viele Morddrohungen bekommen oder ich persönlich viele Morddrohungen bekomme, die natürlich psychisch belastend sind, aber ich kriege eben auch ganz, ganz, ganz viele schöne Rückmeldungen von Menschen, die mir schreiben, boah, ich verstehe es jetzt viel besser oder so. Oder wo kann ich mich anmelden? Oder ja, einfach, wie kann ich euch unterstützen? Ich komme nächste Woche auch mit. Also all solche Sachen zeigen einem dann halt, ich kann selbstwirksam sein und ich kann irgendwie, kann was beitragen und meine Skills, die ich so habe, nutzen, um dieses Thema weiter voranzubringen.
Also RB, wenn du noch eine direkte Frage hättest, würde ich dich vielleicht vorschicken, weil ich jetzt auch nicht weiß, wie es bei der Zeit aussieht. Und meine Frage wäre jetzt nicht eine direkte persönliche, deshalb. Nee? Okay, gut. Dann ist das jetzt auch gescheitert hiermit. Dann würde ich erstmal ganz gerne eine kleine Anekdote erzählen. Und zwar bin ich letzten, lass mich lügen, Freitag über die Friedrichstraße gelaufen und da war auch gerade eine Aktion von euch und es war total interessant zu beobachten, weil da war gerade, das war beim Bebelplatz unter Linden und da war gerade eben eine Schulklasse, da laufen immer Schulklassen lang, das müssen sich alle angucken, Bebelplatz und die Kinder waren so, keine Ahnung, so 11, 12, 13 vielleicht und ich bin dann an denen vorbeigelaufen und die haben euch eben gesehen, erstmal haben die sich alle total gefreut, weil da Polizei stand und irgendwie Drama los war, da haben die alle sich ganz laut angefangen loszuschreien und dann habe ich aber auch gehört, die waren relativ viele, das heißt, ich habe auch kurz da gestanden und die haben dann eben angefangen, sich selber über Klimaschutz zu unterhalten und das fand ich auch voll positiv, also wie gesagt, ich habe auch keine abschließende Meinung zu euch als Bewegung bis jetzt mir selber gebildet, aber das war für mich so eine sehr positive Erfahrung, weil sie dann auch ihre Lehrerin gefragt haben, was die da machen so und die hat tatsächlich auch sehr differenziert geantwortet und insofern, das fand ich total positiv. Was ich jetzt auch eigentlich sagen wollte in Bezug auf die rechtliche Ebene, ist, dass es ja auch sehr interessant ist, dass, also viele wurden jetzt wegen Nötigung verurteilt und so, aber es gab ja dieses eine Urteil, ich weiß nicht, ob es bis jetzt noch andere gab, aber auf jeden Fall ein Urteil, was eben ein Aktivist, ich glaube, es war ein Aktivist, freigesprochen hat, weil eben die Nötigung nicht als verwerflich angesehen wurde. Und das finde ich so einen sehr, sehr interessanten Punkt, dass da, also es ist mit Sicherheit gegen die herrschende Meinung und so, aber dass da auch in der Justiz, sie schütteln den Kopf, es ist gegen die herrschende Meinung, aber dass da in der Justiz, wie bitte?
Nee, also kann sein, dass es beim vielen Urteil anders war, aber ich auskenne dabei entsprechend, weil das ja auch in der Lage ganz gut diskutiert worden ist, ne? Und der einer davon, von den beiden ist ja Richter und hat das genau ziemlich gut aufgelegt, warum eigentlich die Nötigung nicht greift. Und deshalb waren viele
Urteile. Ja, aber die meisten Urteile.
Ich haben weiß,
was anderes, von aber die Rechtsprechung,
ja,
Rechtsprechung eher sagt was anderes.
Stimmt, aber wenn du dann anguckst, wie die Urteile begründet werden, die Aussage des Richters bei deiner Mitstreiterin, na, wir werden sowieso alle untergehen, okay, dann weiß ich, wie der Mindset ist.
Das ist halt ein bisschen dumm.
Ja, egal, muss man sagen. Völlig richtig,
hat jemand nicht so viel nachgedacht. Aber das passiert. Aber das finde ich auch eine sehr, sehr interessante Ebene. Und es wird auch wirklich im Jurastudium haben wir sehr viel über eure Aktion geredet, auch im Strafrecht. Also unser Professor ist ein bisschen obsessed mit eurer Bewegung gewesen. Der in jeder Vorlesung ging es um die KlimakleberInnen, aber es war immer sehr interessant.
Moment, jetzt gegendert haben wir es aber in der Hausarbeit. Oder
nicht gegendert? Nee, nicht gegendert, aber wie gesagt, ich bringe es nicht übers Herz. Aber er hat meistens tatsächlich dieses Klimakleber und Klimakleberinnen gesagt, von daher die andere Variante.
Ist ja schon
Variante.
Mal was.
Ja. Also. Nee, aber das wollte ich auch noch sagen.
Ja, absolut. Also wir versuchen auch diesen Protest eben wirklich von der Straße auch in die Gerichte zu tragen und dass eben dort auch diese ganze Diskussion darum, ob das jetzt gerechtfertigt ist, ob das ein Notstand ist, in dem wir uns befinden, weitergeführt wird. Und ich glaube, müssen wir ehrlich sein, auf Amtsgerichtsebene ist es meistens ein bisschen schwierig. Da funktioniert es auch in einzelnen Gerichten, aber ganz, ganz viele nehmen sich da einfach leider nicht die Zeit, für die Beweisanträge anzuhören oder wirklich mal Spezialistinnen einzuladen und die dort sprechen zu lassen. Wir hoffen aber sehr, dass eben, wenn wir in Berufung gehen, dass es dann auf den höheren Ebenen auch nochmal hoffentlich einen großen Diskurs in der Justiz auslöst. Und das ist auch ein bisschen das, was ich meinte. Zwei richtig schöne Beispiele eigentlich. Sowohl diese Kinder, die da vorbeilaufen, als auch jetzt ihr zum Beispiel im Studium. Der ist halt der Protest nur der Auslöser von ganz, ganz viel, was darum herum halt noch passiert. Ne? Also von ganz vielen Menschen, die sich dann auf verschiedenen Ebenen damit beschäftigen und diesen Auslöser halt nutzen können, um dann letztendlich das Thema mit Wissen zu füllen, auf verschiedenen Ebenen anzusetzen und ja, hoffentlich dann eben auch die Klimakrise mehr zur Priorität zu machen in dem Feld, wo sie sich gerade bewegen und ja, ihre Rolle, die sie in der Gesellschaft haben, dafür zu nutzen, dass wir eben eine Politik erlangen, die uns in irgendeiner Weise schützt.
Ich würde dir den Vortritt lassen, weil ich würde so eine etwa eher abschließende Sache fragen.
Ja, dann hatten wir den ähnlichen Gedanken, einen ähnlichen Gedanken. So ging es mir auch. Aber sage ich einfach mal, was ich fragen wollte. Und zwar, Emi, was war die prägendste Erkenntnis deiner letzten Zeit? Was war eine Erkenntnis, mit der du vielleicht so nicht gerechnet hast? Oder wie hat sich deine Einstellung verändert vom Beginn aus der Position der Beobachterin der letzten Generation heraus, bis zur Pressesprecherin jetzt?
Also ich glaube, meine Einstellung hat sich vor allem zu mir selbst viel verändert. Also ich glaube, ich bin mutiger, als ich das am Anfang gedacht hatte. Ich habe viele Dinge irgendwie, ja, oder so, bin über meine ursprünglichen Grenzen hinausgegangen und habe mir Dinge zugetraut, die ich auch, glaube ich, mir so nicht zugetraut hätte, wenn ich nicht diesen Background hätte, dass so viele Leute irgendwie einen dann empowern und sagen, komm, du schaffst es und ich gebe dir irgendwie hier noch Unterstützung und so. Und all das hat mich eben wirklich viel dazu gebracht, ja, da über Grenzen hinauszugehen und aber auch festzustellen, hey, ich kann das und ich kriege das hin und wir kriegen das gemeinsam hin. Also ich glaube, alleine würde ich das auf keinen Fall hinkriegen, aber vor allem dieses, wir kriegen das gemeinsam hin. Und das, ja, ich, so schwer wie es am Anfang auch war, eben wirklich viele Dinge aufzugeben, dass ich jetzt im Nachhinein immer wieder diese Entscheidung treffen würde, weil ich einfach so krasse Leute dadurch kennengelernt habe, weil ich ganz, ganz viel das Gefühl habe, ja, jetzt halt viel mehr bewegen zu können, als ich das vorher hatte und weil das eben auch meine Angst so ein Stück weit lindert vor der Zukunft und ich weiß, dass ich einfach nicht alleine damit bin. Und ja, passend dazu hatte ich, glaube ich, vor kurzem so eine richtig, also einen richtig krassen Moment. Da war ich auch im Interview und dann wurde ich gefragt, ob ich denn glücklich bin. Und ja, das würde ich schon sagen. Also ich würde schon sagen, dass ich glücklich bin, einfach weil ich halt richtig krasse Freunde habe und es richtig schön finde, irgendwie an was zu arbeiten, was ich eben als absolut sinnvoll und absolut notwendig erachte und dafür halt auch weiß, wofür ich aufstehe und deswegen einfach mit sehr viel mehr Freude aufstehe als vorher, glaube ich. Und zur selben Zeit wurde ich dann als Anschlussfrage quasi gefragt, ob ich zuversichtlich bin oder zufrieden bin. Zuversichtlich ja, aber ob ich zufrieden bin und das würde ich eher verneinen. Und dann hat die Journalistin so richtig eine lange Pause gemacht und meinte so, dass sie es verrückt findet, weil die meisten Leute eher andersrum antworten würden. Also, dass sie nicht glücklich sind, aber zufrieden. Und das war irgendwie, hat das ganz, ganz doll mit mir resoniert und so ganz viel. Es hat sich irgendwie schön angefühlt in mir, dass ich da eher andersrum antworten würde und sage, alles in allem bin ich glücklich und weiß, wofür ich es mache und ja, weiß, wofür ich kämpfe und zur selben Zeit bin ich halt nicht zufrieden mit der aktuellen Lage.
So, dann komme ich zum Ende. Ich würde mal mit einer, wie ich es formulieren würde, Kabel-Spezialfrage probieren, das Ganze zu vollenden. Olaf Scholz würde dich als Klimaberater in Beauftragung beziehungsweise euch als Organisation, um eine Stimme für die jüngere Generation zu holen, weil er eben das Lastenrad von Frau Stahr haben möchte langsam. Was wären denn eure jetzt konkreteren Ideen wirklich? Wie kommen wir eben zu unseren Klimazielen 2030, 2050 und eben, dass wir wirklich weiterkommen?
Also erstmal, ich würde mir nicht wünschen, dass er mich beauftragt. Ich würde mir schon eher wünschen, dass er sich Rahmstorf oder Schellenhuber da an die Seite holt, weil die, glaube ich, sehr viel mehr Expertise haben als ich und das sicherlich sehr viel detailreicher beantworten können. Aber ich glaube, der Weltklimabericht zeigt ja ganz konkret, welche großen Sektoren es halt sind, wo ganz viel gedreht werden muss. Und da ist eben klar, dass wir unsere Landwirtschaft umstellen müssen, dass wir eine Agrarwende brauchen. Da ist klar, dass wir nachhaltig bauen müssen und möglichst wenig bauen, sondern eben den Wohnraum, den wir schon haben, jetzt zur Verfügung haben, nutzen müssen, dass wir ganz viele soziale Ungleichheit ausgleichen müssen. Also, dass es halt nicht möglich sein wird, Privatjets und Yachten jeden Tag zu verwenden und damit an einem Tag so viel CO2 auszustoßen wie andere ein ganzes Leben lang, sondern dass da eben wirklich ja eine gewisse Umverteilung passieren muss, dass wir definitiv raus aus der Kohle müssen und eben nicht diesen bisschen Schummelkohle-Deal akzeptieren können, dass wir jetzt einfach genauso viel Kohle verfeuern wie vorher, bloß in einer kürzeren Zeit, dass wir es regeln müssen und das ist eigentlich auch richtig traurig, dass wir das halt zugelassen haben, dass diese Industrie, die eben gerade die Erneuerbaren umsetzt, wieder hier nach Deutschland kommt oder wir uns irgendwie wieder einen Standpunkt aufbauen, damit wir die Möglichkeit haben, das möglichst schnell auszubauen. Und da, ja, da hängen ganz, ganz, ganz viele Sachen dran, auch sowas wie Umschulungen. Wie schaffen wir das, dass all die Menschen, die eben ihren Job verlieren werden, weil es in Branchen ist, die neue Jobs bekommen, die wiederum dabei helfen, eben diese Klimakrise zu bewältigen. Ja, also ich glaube, da kann man sich jeden Sektor einzeln vornehmen und könnte man wahrscheinlich noch 10 Punkte für jeden Sektor sagen. Da steht aber auch eine ziemlich gute zusammengefasste Fassung einfach im IPCC ganz hinten. Da muss man nicht alles lesen, da reicht der letzte Teil.
Ja. Ja, Amy, herzlichen Dank, dass du dich heute Zeit für uns genommen hast und uns zur Rede standest. Nochmal herzlichen Dank auch, dass da die Bereitschaft von eurer Seite aus da war, auch mit uns ins Gespräch zu treten. Und dann hoffen wir, dass die Ziele, die du gerade genannt hast, möglichst schnell umgesetzt werden und die als Bewegung die Aufmerksamkeit bekommt und dann hoffentlich auch die politischen Implikationen, die ihr euch erhofft. Danke, dass du bei uns warst.
Danke. Und danke für die coolen Fragen. Ganz richtig schön.
Gern geschehen. So, Hans, ich würde dich mal dazu holen, weil eine Frage ist für mich, oder eine Frage nicht ganz, aber so eine Sache, die ich nochmal abschließend vielleicht in den Raum werfen würde, ist immer noch so die abschließende Beurteilung der Bewegung. Also JS hat ja gesagt, so richtig kann sie sich da nicht richtig positionieren. Jetzt wurde ja vorhin Kritik an den Boomern laut, dann bist du ja wahrscheinlich der Ultra XXL Boomer oder wie auch immer. Wie würdest du denn...
Damit Hans war davon ausgenommen von der Kritik, das möchte ich einmal gesagt haben.
Naja, also jetzt so in den letzten Folgen... würde ich sagen, also das, was JS als Boomer bezeichnet, also da ist meine Definition auch eine andere als jetzt Hans, nur.
Ja, also Boomer ist nicht nur am Alter festgemacht, sondern auch eine gewisse Einstellung, die damit einhergeht.
Ich fühle mich manchmal auch wie ein Boomer, also
Du nicht.
In manchen Punkten, doch.
Das wir wollen jetzt Hans zurückkommen lassen. Das kann eine altersübergreifende Ideologie sein.
Das war auch nur die Steilvorlage, die ich nutzen wollte, dass Hans kein Boomer ist, sind wir uns alle einig. Trotzdem, Hans, nur von der Anspruch her, wie würdest denn du nun diese Bewegung einschätzen? Erreicht sie das, was sie erreichen soll, was Amy gerade uns dargestellt hat? Oder wie wäre quasi dein Blick auf diese Gesamtbewegung?
Keine Ahnung, also ob sie das erreicht, was sie erreichen will. Ich habe ja vor 3 Monaten auch schon mal öffentlich mit Amy gesprochen, das ist auch nach wie vor im Netz zu finden. Und meine Position damals in diesem Gespräch war Mixed Feelings und diese gemischten Gefühle habe ich immer noch unverändert. Die Ziele, die die Aktion verfolgt, teile ich zu 100%. Die Dringlichkeit sehe ich ganz genauso. Aber ob die Mittel, die Aktivisten und Aktivistinnen verwenden, ob die dazu dienen, diese Dringlichkeit als breitere Erkenntnis in Gesellschaft und Politik zu verankern, da habe ich nach wie vor eine widersprüchliche Meinung. Vielleicht ist es so, dass man tatsächlich solche Aktionen immer wieder auch braucht, aber wenn ich jetzt eine Frage an Emil hätte stellen sollen zum Schluss noch, wäre die gewesen, wie hat sich eigentlich in den 3 Monaten seit unserem Gespräch die Zahl der Menschen, die an den Aktionen teilnehmen, verändert. Emil hat vorhin auch nochmal gesagt, wir müssen dafür sorgen oder sie wollen dafür sorgen, dass es mehr und mehr Menschen wird. Sie hat eine kritische Masse benannt, die man bräuchte. Mich hätte interessiert, ist die Bewegung dieser kritischen Masse eigentlich näher gekommen oder nicht? Nach meinem Eindruck, Bauchgefühl, ich habe keine Empirie, ist das nicht unbedingt der Fall. Also ich kann mir auch vorstellen, dass in einem Jahr, in 2 Jahren diese Bewegung als solche mit Sicherheit nicht mehr diese Aufmerksamkeit findet, die sie vor einem Vierteljahr gefunden hat. Gleichwohl wird die Problematik des Klimawandels ja nicht geringer. Also ich kann mir vorstellen, dass wir in absehbarer Zeit, einfach weil die Verhältnisse dramatischer werden, das, worauf jetzt die Aktivisten und Aktivistinnen hinweisen, dass sich das aus ganz anderen Gründen als gesellschaftliche Erkenntnis und auch als politische Handlungsnotwendigkeit vielleicht verbreitert. So, aber wie gesagt, unterm Strich sind das einfach noch gemischte Gefühle nach wie vor.
Ich teile tatsächlich deine Ansichten dazu 100%, vielleicht ein bisschen positiver noch als du, aber ich kann das total nachvollziehen. Die Frage, die ich mir dann immer stelle, und ich erwarte nicht, dass irgendjemand darauf eine Antwort hat, was ist denn die Alternative? Also hat nicht eigentlich der Fridays for Future Protest gezeigt, dass diese etwas sanftere Protestform auch nicht wirklich was gebracht hat oder nicht genug gebracht hat? Weil klar, dadurch ist die Klimabewegung und der Klimaschutz mehr auf die Agenda gekommen, aber es gibt immer Kritikpunkte, es wird immer dran rumgemeckert. Ich habe selber gesagt vorhin, dass damals hat man sich auch aufgeregt Und es ist für mich sehr alternativlos. Ich wüsste nicht, was besser wäre, was nicht heißt, dass der aktuelle Weg wirklich geeignet ist, weil das kann man auch ernsthaft anzweifeln, das stimmt schon. Und deine Frage mit, sind mehr geworden in der Bewegung, wäre sehr interessant. Ich würde da deinem Bauchgefühl ehrlicherweise folgen, so ein bisschen, dass das nicht die Fortschritte gegeben hat, die es gleich geben müsste, um das in absehbarer Zeit so umzusetzen, wie sie das beschrieben hat.
Ich persönlich muss sagen, dass ich relativ, oder ich würde es nicht Wandel nennen, aber eine Reise durchlebt habe in Bezug auf meine persönlichen Meinung zu der Organisation. Also es war so die Anfänge, wo ich wirklich selber was mal mitbekommen habe und wo es wirklich sehr schnell ging, war eben die Kartoffelbrei-Aktion und schon davor die anderen Lebensmittel auf Gemälde in anderen Ländern. Und ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt habe ich mir gedacht, was für gottverdammte Spinner sind das? Was wollen die damit erreichen, dass sie Kunst angreifen? Und die ganze Erläuterung dazu ist einfach nur schwachsinnig. Ich muss sagen, mittlerweile würde ich jetzt immer noch nicht wirklich hinter den Gemäldeaktionen stehen. Jedoch muss ich sagen, dass es eben diese ganzen Sitzproteste, diese Festkleben auf diversen Dingen, dass das meiner Meinung nach ein sehr gutes Mittel ist, weil ich würde das Zitat nehmen von einem der Experten an einem der letzten politischen Veranstaltungen bei uns in der Schule. Es gibt drei heilige Schriften für den Deutschen, der Islam, die Bibel und die Straßenverkehrsordnung. Und allein daran zeigt es ja eben, wenn wir das angreifen, was den Menschen am wichtigsten ist, in Deutschland würde ich schon sagen, dass eines der wichtigsten Sachen entweder der Fußball ist oder eben das Auto, dann werden wir natürlich die Straßen blockieren, dann ist es natürlich extrem polarisierend, entweder ist man dafür oder dagegen. Und ich muss sagen, mit einer gewissen Althassentwicklung von mir ist so ein bisschen der Radikalismus im Punkt sowas definitiv gestiegen. Also ich finde, das sind die perfekten Mittel, um das Ganze durchzusetzen, weil, wie gesagt, es gibt keine Straßen mehr, wenn wir weiter so machen. Also warum sollte man die nicht einfach blockieren können? Also ich muss sagen, mittlerweile, ich würde es zwar wahrscheinlich nicht so offen direkt sagen, aber ich würde schon sagen, dass ich nicht ein Supporter bin, aber ich bin definitiv ein Befürworter der Bewegung.
Nächste Protestidee. AktivistInnen kleben sich im Olympiastadion fest.
Da gibt es eh nichts zu sehen im Moment.
Dann kann kein Fußball mehr gespielt werden.
Ist nicht so schlimm bei Hertha. Anderes
Stadion. Dann an die
alte Försterei geht auch.
Ja.
Geht auch.
Muss im Olympiastadion wäre es nur vorteilhaft für alle Beteiligten. Also für den Verein, das für stimmt. Die Fans und auch für die Gegner. Also.
Endlich mal was zu sehen, ne?
Oh, die armen Fans. Nee, ich wollte nur mal kurz was zu den Zahlen sagen.
Das unterstreiche ich. Die armen Fans.
HTN. Na gut, okay. Lass ich mal so stehen. Zu Fußball kann ich leider nicht viel beitragen. Ja, ich wollte nur was zu den Zahlen sagen, zur letzten Generation, wie sich die Mitgliederzahl vergrößert hat. Ich berufe mich jetzt hier nur auf Wikipedia und praxistipps.focus.de. Ich weiß jetzt nicht, wie seriös diese Quellen sind, aber es ist alles, was ich gerade dazu gefunden habe. Und zwar schreiben die, dass die Zahl der Mitglieder von anfänglich rund 25 Mitgliedern auf mittlerweile 80 angewachsen ist. Allerdings seien auch bis zu 750 Mitglieder Teil der Aktion gewesen. Also große Schwankungen. Ich sehe es aber auch ganz ähnlich wie Hans und JS. Ich weiß nicht, wie sich das weiterhalten wird, zumal ja auch die Finanzierung nicht ganz einfach ist. Also wie Amy ja gerade auch gesagt hatte, das sind also wirklich Existenzen, Berufe, die aufgegeben werden und nur so lange, wie sich auch Spender und Spenderinnen finden, Organisationen, die es unterstützen, wird das weiter funktionieren. Außer natürlich, ich möchte nicht für alle sprechen, aber ich glaube, dass die Größe der Aktion schon darauf fundiert, dass sie unterstützt wird, was ich auch richtig finde, aber fragt sich, wie lange sich das hält.
Vielleicht gerade ist das so das Faszinierende, dass man nicht erwarten würde, dass es, was es sich die Kerngruppe von die letzte Generation nur 80 Personen sind. Ich meine, wie oft hört man in den Nachrichten davon oder hat man halt wirklich eine Heißenpasse davon gehört? Jeden Tag, gefühlt in jeder Tagesschau von 14 bis 22 Uhr durchgängig drin. Und ich meine, man muss sich jetzt nur vorstellen, das ist jetzt mit bis zu maximal 1000 Leuten, würde ich mal davon ausgehen, die so gleichzeitig aktiv dabei sind. Und jetzt muss man sich das Ganze nur vorstellen, eben mit wirklich eben den 1% der deutschen Bevölkerung. Also ich meine, dann könnten wir ja fast schon globale, nicht nur globales Aufsehen, sondern globale Änderungen bewirken, wenn man wenn eben darauf gehört werden würde zum einen, aber allein einfach, dass so viel Aufmerksamkeit auf so eine kleine Gruppe fokussiert wird, ist wirklich bemerkenswert in allen Arten und Weisen, muss ich sagen.
Ja, also das sehe ich auch so. Da hat die letzte Generation jetzt schon einiges geschafft. Auch im, ich weiß nicht, ich finde den Vergleich zu Fridays for Future schwierig tatsächlich. Ja, ich hatte auch vorhin überlegt, ob wir da jetzt nochmal drüber sprechen und überlegt, Emmy zu fragen. Aber das ist ja doch nochmal eine andere Art der Aktion. Deswegen weiß ich nicht, wie seht ihr das? Kann man die beiden überhaupt
aber vergleichen? Aber genau da kommt doch der Vergleich her. Das ist doch genau, woher ich den Vergleich gezogen habe, dass es eben eine Eskalation in der Protestform ist, weil eben der niedrigschwelligere Protest hat nichts gebracht. Nicht, dass die Fridays for Future-Bewegung nichts erreicht hätte, sie hat total viel erreicht. Aber eben, und das würden, glaube ich, auch alle, die Teil dieser Bewegung waren, so bestätigen. Also immer, wenn ich bei Fridays for Future-Demonstrationen war, dann hatte ich schon das Gefühl, dass man sich auch durchaus bewusst ist, dass das nicht ausreichend wird, was man hier gerade macht. Und das ist auch nach wie vor das Gefühl, was ich bei der Bewegung habe. Und daher kommt für mich der Vergleich. Und eben auch, dass ich damals schon über die Protestform beschwert wurde und dass ich deshalb immer über die Protestform beschwert werden wird. Weil gerade wenn junge Leute sich für sowas engagieren, dann passiert es einfach schnell mal, dass sich da alte Leute, ob man sie jetzt Boomer nennen möchte oder nicht, irgendwie persönlich gefühlt schon angegriffen fühlen, nur weil ein paar Jugendliche freitags nicht in die Schule gehen. Also da wurde sich schon drüber aufgeregt, dann wird sich jetzt recht darüber aufgeregt, was jetzt die letzte Generation macht. Daher kommt der Vergleich bei mich so ein bisschen.
Also ich glaube, das wäre tatsächlich eine sehr gute Frage gewesen, die wir mir hätten stellen können, weil wenn ich meine 3 Minuten Recherche zur Person richtig verstanden habe, dann war sie davor eben auch Teil von Fridays for Future. Und es ist halt auch also ein weiterer Punkt eben, wie JS schon gesagt hat, eben die Hemmschwelle so in etwa für die Mittel wurde einfach gesenkt oder angehoben. Ich weiß nicht, wie wir es sagen. Auf jeden Fall ist härtere Mittel wurden legitimiert aus der Sichtweise. Und es ist, man hat auch ganz klar gesehen, dass es nicht mehr so Schüler sind, sondern dass es halt auch durchaus Ältere gewesen sind. Also jetzt Studenten haben, würde ich jetzt so den Altersdurchschnitt in etwa einschätzen. Und ja, also ich glaube, der Vergleich ist halt einfach nicht wirklich möglich, dadurch, dass es halt teilentechnisch zu großer Unterschied sind. Also es war, ich weiß nicht, was war zu den größten Fridays for Future-Demos in Berlin oder so, waren das schon 100.000, die da dabei waren?
Also die in Berlin, wenn man die Zahlen glauben schenken mag, hatte diese 100.000. Aber da gibt es ja diese Studien jetzt von der HU, die haben das ja analysiert, diese Bewegung, und die sagen ja auch, dass wie es immer bei solchen Protestbewegungen ist, dass man so von ausgeht, dass knapp 70% die Ziele verfolgt haben und 30% quasi Trittbrettfahrer waren. Die Bezeichnung benutzen sie selber. Ich habe die jetzt nicht irgendwie jetzt gerade überlegt, sondern die steht in dieser Studie drin. Das ist natürlich so eine Problematik, die man auch immer hatte, aber ändert ja nichts daran, dass Fridays for Future ja eine große mediale Wirkung hatte. Überall wurde ja darauf quasi aufgesprungen. Das passt ja wahrscheinlich zu dem, was du gerade gesagt hast. Aha, möchtest du fortsetzen?
Achso, nein, ich hatte jetzt nur zu den Zahlen noch überlegt, also Fridays for Future insgesamt hatte ich was zu knapp 300.000 in Deutschland gefunden, weiß jetzt nicht, wie das in Berlin der Fall war, aber ja, sind ja auch letztlich Schätzungen.
Ja, ich glaube, du hast ein bisschen, also meine Problematik ist, ehrlich gesagt, also ich kann eure Gedanken alle voll teilen, die Ziele, die sie verfolgen, die Grundeinstellungen und dass da was viel mehr getan werden muss, ich glaube, da sind wir alle in dieser Runde der gleichen Meinung, da kann, glaube ich, auch keiner widersprechen, der nicht irgendwie jeden Morgen gegen die Wand rennt beim Aufstehen, aber ich sage mal, das Problem ist, ich bin mir nicht sicher, ob man mit den Maßnahmen, die man ergreift, die Gruppe, die man erreichen muss, und da reden wir eben nicht von der jungen Bevölkerung, die mehrheitlich diese Ziele verfolgt, sondern eben die von JS mehrfach bezeichneten Boomer oder sagen wir mal zumindest diejenigen, die gerade irgendwie zwischen 40 und 60 sind, ob man die damit überzeugen kann. Das ist so ein bisschen meine Problematik. Und ich glaube eher auch durch das mediale Echo, dass der Gegenteil der Fall ist. Und das merkt man nicht nur deshalb, wenn man irgendwelche Diskussionen sich anguckt und, keine Ahnung, bei Dieter Nuhr reinzappt und feststellt, dass der sich gerade wieder darüber lustig macht, wie sich alle darüber lustig machen, sondern das merkt man auch daran, dass ganz viel Widerstand ist, weil man den Sinn dahinter nicht sieht. Der Sinn, das gemacht werden muss, schon, aber nicht die Art und Weise. Und ich vermute, das ist so ein Punkt, der wehtut. Ich bin aber auch bei JS und sage, ich wüsste halt auch nicht, wie man es anders machen sollte. Meine Antwort wäre ja grundsätzlich, wenn man wahrscheinlich diese Klimamaßnahmen besser verkaufen würde, mit einem geeigneten Klimageld, also eine soziale Umlage schaffen würde und klar machen würde, dass ein Wandel auch durch Entlastung funktioniert, und da gibt es ja Konzepte, dann würde man es vielleicht besser verkaufen können. Aber das ist natürlich politisch schwer umsetzbar und deshalb ist diese Maßnahme wahrscheinlich oder diese Proteste gerade das, was man fährt, ohne dass das irgendwie richtig sinnvoll und erfolgreich ist. Aber gut, Hans, bitte.
Es gibt eine Parallele, finde ich, zwischen Politik und Physik. Aus der Physik wissen wir, Kraft ist Masse mal Beschleunigung. Und das bedeutet, eine geringe Masse mit einer hohen Beschleunigung entwickelt eine Wahnsinnskraft. Wenn dir ein Tennisball mit Schallgeschwindigkeit an den Kopf fliegt, ist der Kopf weg. Hast du eine große Masse, aber wenig Geschwindigkeit, wenig Beschleunigung, ist das Gleiche. Wenn eine Lokomotive dich in Schrittgeschwindigkeit an die Wand quetscht, bist du auch weg. Und wenn man das jetzt auf die Dynamik von politischen Prozessen mal übersetzt, dann bedeutet das, wenn du eine sehr hohe Auffälligkeit der Aktion hast, wie eben zum Beispiel das sich festkleben auf Straßen oder Hungerstreiks oder so, dann kannst du natürlich in der Tat mit einer relativ geringen Masse, also einer relativ geringen Zahl von Menschen, eine hohe mindestens Aufmerksamkeit erzeugen. Aber wenn sich das verstetigen soll und in politisches Handeln umgesetzt werden soll, dann reicht nicht die Aufmerksamkeit, die du mit einer drastischen Aktion und einer geringen Masse erzeugst, sondern dann brauchst du mehr. Und dann sind auch, also wenn man nur mal diese Zahl nimmt, die 1% der Bevölkerung würde ausreichen, das sind in Deutschland immerhin 800.000 Menschen. Und davon, dass 800.000 Menschen sich auch nur halbwegs kontinuierlich an dieser Aktionsform beteiligen, sind wir, glaube ich, sehr weit entfernt. Da kann man sagen, ja, es waren am Anfang 25 und jetzt sind es 80 und ist ja doll, was die an medialer Aufmerksamkeit erreichen. Ja, ist richtig. Aber das war eben meine Skepsis. Wie lange kann diese Form von medialer Aufmerksamkeit, wenn man sie nicht immer weiter eskalieren lassen will? Und wie sollte die Eskalation aussehen? Was ist da als Steigerung und öffentlicher Aufmerksamkeit überhaupt noch denkbar? Da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie. Deswegen wäre meine Position eben in der Tat die, dass ich sage, ja, im Moment, weil diese Aktionsformen in ihrer Dramatik, in ihren Mitteln auch noch halbwegs frisch sind, ist da eine hohe Aufmerksamkeit das Resultat, die polarisiert. Da gibt es Menschen, die sich in der einen oder anderen Form sagen, ja, ist ja eigentlich gut. Und manche sagen auch, am Anfang war ich dagegen. Aber wenn ich drüber nachdenke, ist es trotzdem richtig. Aber es werden auch andere, und da gibt es auch nicht wenige, die sagen, nee, ich teile zwar eigentlich die Ziele, aber was die da machen, wenn es dann um Kunstbeschädigung oder sonst was geht, da bin ich dann nicht mehr dabei. Diese Polarisierung findet statt, sodass ich glaube, der Nutzen, der Aufmerksamkeitsnutzen in dieser Aktionsform jetzt haben mag, wird nur dann dauerhaft Bestand haben im politischen Handeln, wenn sich das dann auf einer anderen Ebene wieder verbindet, so grausam das ist, mit einer Verschlimmerung der Verhältnisse. Also vielleicht werden wir tatsächlich erleben müssen, dass das Festlandeis auf Grönland diesen Kipppunkt, wo es jetzt schon sehr nah dran ist, erreicht und dauerhaft abschmilzt oder so, kann sein, dass wir das brauchen, damit tatsächlich mehrheitlich oder mit kritischer Masse Menschen sagen und es sich auch in politisches Handeln und Wahlverhalten umsetzt, dass sie sagen, scheiße, diese Klimaaktivistinnen hatten ja doch recht. Es ist, glaube ich, gibt so eine in freiheitlichen Gesellschaften gibt es dann doch eine Dynamik des politischen Prozesses, eine Dialektik des politischen Prozesses, wo du solche fokussierten und zugespitzten Aktionen brauchst, aber am Ende du doch nicht ohne eine breitere Unterstützung, die aus der Not der Verhältnisse herkommt. Ohne das geht es dann vermutlich auch nicht.
Ich wollte was Ähnliches sagen wie Hans gerade und würde nochmal eine Sache ergänzen wollen. Und zwar, so ehrlich muss ich auch mit mir selber sein. Ich finde diese Bewegung jetzt nicht grundsätzlich komplett richtig, aber ich kann schon mich damit solidarisieren in gewisser Weise. Und trotzdem, und so ehrlich bin ich, würde ich da niemals mitmachen. Und das liegt eben nicht daran, dass ich die Ziele eigentlich nicht teile und dass ich die Protestform komplett ablehne. Ich habe da auch meine Bedenken. Aber ich würde da nicht mitmachen, weil ich nicht genug daran glaube, dass es wirklich helfen wird. Was aber auch einfach daran liegt, dass ich generell sehr den Glauben daran verloren habe, dass überhaupt sich noch was tun wird. Also ich sehe das aktuell ehrlich gesagt nicht in Deutschland. Wir haben einfach eine viel zu, wenn wir uns die Demografie in Deutschland angucken, dann sammelt sich das alles viel zu sehr im hohen Alter und diese Leute wählen halt dann CDU oder meinetwegen wählen sie auch SPD, die auch nicht genug für den Klimaschutz tun. Es sind nicht genug junge Leute in der Politik und die Vorhaben von jungen Leuten in der Politik, die werden nicht umgesetzt. Es ist einfach sehr, sehr nüchtern, wenn man in einer Jugendorganisation oder in der Jugendorganisation einer Partei aktiv ist, dann setzt man sich hin in seinem Unterbezirk, man schreibt einen Antrag für die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Brandenburg, wo man Klimamaßnahme XY fordert. Man bringt diesen Antrag auf der Landesdelegiertenkonferenz ein, 90 Delegierte nehmen diesen Antrag an, er wird an die Landesregierung SPD weitergeleitet und das war's dann. Passiert damit jemals irgendwas? Nein, davon wird niemals irgendwas irgendwie auch nur ansatzweise umgesetzt. Man bringt es auf den Buko der Jusos, wird angenommen, es passiert trotzdem nichts. Also die Vorhaben kommen nicht oben an und deshalb ist es einfach, wenn man sich da mit beschäftigt, sehr, sehr nüchtern. Und deshalb, glaube ich, verdrängen das viele Leute, mich eingeschlossen. Also ich versuche auch die Klimakrise in meinem Alltag zu verdrängen. Ich möchte mich damit eigentlich nicht beschäftigen, weil ich halt wenig Vertrauen habe, dass wir das hinkriegen werden. Aber natürlich muss man sich damit beschäftigen, weil wegzugucken ist wie immer in der Politik keine Alternative eigentlich.
Was ein schönes Fazit. Vielleicht ist das ja auch genau der Punkt, warum wir uns auch in diesem...
Das ist der optimistische Schluss, den wir gebraucht haben für dieses Thema.
Ein bisschen Optimismus.
Optimismus pur.
Ja, aber vielleicht ist das genau der Punkt, weshalb wir uns in diesem Podcast jetzt das vierte Mal oder fünfte Mal schon, solange es uns gibt, mit Klimapolitik beschäftigt haben. Einfach, weil das Thema uns A nicht weglässt und B immer wieder neue Facetten zeigt. Insofern, glaube ich, wird das nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir darüber hier geredet haben. Und letztlich hoffe ich, dass was wir heute dazu besprochen haben, auch jedem so ein bisschen den Blick auf diese Proteste und vielleicht auch auf diese Bewegung etwas besser ermöglicht. Ja, damit haben wir unsere beiden Themen für heute quasi besprochen. So ein bisschen war zwar der Plan, noch einen kleinen Schlenker zu machen zur Bildungspolitik. Ich würde das jetzt aber mal schieben. Ich glaube, das ist ein Thema, was uns noch weiter verfolgen wird, auch wenn RB vorhin so schön schon darüber abgelästert hat zum Beginn, völlig zu Recht. Aber ich vermute, wir warten mal ab, bis da die konkreten Vorschläge der KMK auf dem Tisch sind, was sich da alles ändern soll und wie viel Yoga Lehrer machen sollen, um Unterricht hinzubekommen. Und dann können wir darüber vielleicht in diesem Rahmen nochmal sprechen. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Damit sind wir quasi am Ende angekommen. Erstmal herzlichen Dank wie immer an die Runde heute hier für diese netten zwei Themen und die vielen Gespräche. Danke an Hans natürlich, schön, dass du wieder da warst.
Gerne.
Auch wenn es für dich heute zeitlich alles sehr knapp war, aber umso besser, dass du dich immer wieder Zeit für uns nimmst. In der nächsten Ausgabe, wie angekündigt, werden wir den Blick auf Ampel 2 werfen. Die heute so oft von uns kritisierte, ich würde fast sagen gedisste FDP, darf dann zu Wort kommen mit einem Vertreter entsprechend. Und als zweites Thema, zumindest sagst du, der aktuelle Plan, versuchen wir dann mal den Konflikt China-Vietnam aufzunehmen. Und es sei auch schon mal gesagt, es sind noch ganz, ganz viele interessante Themen in der Pipeline, gerade unsere Spezialfolge. Ganz
kurz. Ja. Tut mir leid. Ich glaube, Sie meinten China, Taiwan und nicht Vietnam.
Oh, sorry, natürlich,
Taiwan. Das glaube ich, leider falsches
Jahrtausend. Ja. Es steht bei mir sogar richtig, aber ich habe es halb überlesen. Du hast völlig recht.
Ich wollte Sie nicht unterbrechen, aber ich glaube, es war...
Nein, du hast völlig recht. Korrigiere mich, wo ich Fehler mache. Da macht man es ständig. Insofern passt das. Nein, alles gut. Also China und Taiwan natürlich. Danke. Genau, und danach ganz viele Themen in der Pipeline, gerade im Mai unsere Spezialfolge, auf die kann man sich, glaube ich, schon freuen, auch wenn die, glaube ich, für uns viel Arbeit machen würde. Bevor wir zum Schluss kommen, noch unser Spendenziel. Jede Folge wollen wir ja uns euch aufrufen, quasi die Gelder statt an irgendwie uns hier, wir sind bestens ausgestattet, an die zu spenden, die Notwendigkeiten haben. Und klar, in diesem Monat waren natürlich die Erdbeben in Syrien und der Türkei ja erschütternd, haben dort nicht nur gezeigt, welche menschlichen Tragödien es gab und welche politischen Tragödien, man denke an die vielen Baumängel vor Ort, sondern vor allen Dingen auch, wie schleppend die Hilfe dort anläuft und wie lange wieder mal die Welt weggeschaut hat. Insofern geht unser Spendenaufruf heute in diese Richtung. Ihr könnt die Verbindungen dazu auch nochmal bei uns in den Shownotes nachlesen. Aber ich glaube, jeder, der drei Worte googeln kann, findet da genug Möglichkeiten, wo das Geld sinnvoll aufgehoben ist und wo man spenden soll. Jodes?
Sorry, schon wieder Probleme mit dem Muten. Ja, mein Bildschirm ist auf Vollbild und dann wird es immer, wenn ich oben rangehe, wird immer das Datum und so mit runtergezogen. Und ich weiß, wie viel Uhr es ist. Ich wollte mein Mikro entmuten. Ich habe eine Frage. Sind denn noch Gelder auf dem Fördervereinskonto der Schule eingegangen von den letzten Folgen? Spendengelder?
Kann ich nicht sagen, ehrlich gesagt. Müsste ich mich mal erkundigen. Das ist alles ein bisschen schwierig, aber das kriegen wir raus.
Okay.
Sonst können wir die spenden, meinst du?
Ihr euch jetzt da draußen angesprochen fühlt. Bitte nicht mehr machen, Dankeschön. Bitte investiert euer Geld sinnvoll. Wir brauchen es nicht. Wir wollen es auch nicht. Andere Menschen brauchen es. Ihr könnt natürlich immer dahin spenden, wo ihr wollt. Das ist nur ein Vorschlag von uns.
Genau so ist das richtig. Tja, und bevor wir zum Outro kommen, noch ein zweiter Punkt, der ganz wichtig ist. Nämlich Said Hashemi, Hassama Kutovic, Ferhat Unvur, Serdat Güpüz, Fatih Saraguglu, Göcan Gültin, Willi Paun, Mercedes Girpatz und Galukan Felko. Das alles sind Namen, say their names, die vor 3 Jahren in Hanau erschossen worden sind aus rassistischen Motiven. Dieser Vorfall jährt sich gerade jetzt und zeigt, in der Folge auch schon mehrfach angedeutet, wie tief verwurzelt Fremdenhass in Deutschland ist und Rechtsextremismus, der sich überall zeigt. Ich verweise darauf gerne, erstens, weil es sich jährt, wie gesagt, und zweitens, weil es von der Frankfurter Rundschau dazu einen guten Bericht gibt und uns immer wieder vor Augen führt, dass Rechtsextremismus, der Kampf dagegen, der Kampf gegen Fremdenhass ein Punkt sein soll, der uns alle bewegt und der uns alle auch vorantreiben sollte. Insofern der Aufruf an euch, say their names und denkt daran, dass es eine Notwendigkeit dagegen vorzugehen auf allen Ecken und Enden. EN, möchtest du noch was ergänzen? Dann kommen wir zum Outro.
Eigentlich wollte ich noch einen Buchtipp geben, aber jetzt haben sie so ein schönes Abschlusswort
gesagt. Dann mach doch. Das tut auch nicht mehr weh.
Nein, okay. Denn wenn ihr euer Geld sinnvoll investieren und so und vielleicht nicht Podcast hören wollt, sondern auf altbekannte Mittel zurückgreifen wollt, ich habe mir ein Buch gekauft, das mich sehr inspiriert hat. Und zwar heißt das How to Stand Up to a Dictator von Maria Ressa, die Friedensnobelpreisträgerin. Und wer sich generell, es ist natürlich auch ziemlich autobiografisch, aber wer sich generell auch so ein bisschen interessiert über demokratische und diktatorische Systeme und wo alles herkommt und bli und bla, kann ich das empfehlen. Und dann, wenn ihr überlegt habt zu spenden, kauft euch einfach mal ein Buch, weil, wie schon JS gesagt hat, wir brauchen es jetzt nicht unbedingt gerade.
Nein, wir brauchen es nicht. Und damit gehen wir ins Outro. Kleiner Ausblick auf das, was in der nächsten Folge folgt, nämlich genau das, was ich vorhin schön versaut habe. China und Taiwan natürlich. Ein kurzer quasi Ausblick auf die Problematik, die wir da besprechen wollen. Und sonst gilt das Gleiche wie immer. Passt auf euch auf, gerade die Krankenzahlen, Corona-Zahlen steigen wieder, aber auch so, passt auf euch auf, bleibt schön gesund und vor allen Dingen bleibt politisch und dann hören wir uns bald wieder. Macht's gut.
Sie hörten den Politikgeflüster-Podcast, ein Podcast des Ernst-Haeckel-Gymnasiums. Über jegliche Form von Feedback freuen wir uns immer an podcast@ehg-werder.de. In diesem Podcast diskutieren Schülerinnen und Schüler der Oberstufe über Themen, die sie interessieren. Politik kann so erlebbar und spürbar gemacht werden. Flüstern Sie mit, hören Sie mit, schalten Sie ein, werden Sie auch zum Flüsterer.
Wenn Huan Chunyang mit seinem Boot zum Fischen rausfährt, überlegt er nicht nur, wo der beste Fang zu erwarten ist, sondern auch, wie gefährlich sein Arbeitstag werden könnte.
In letzter Zeit gibt es wieder häufiger Militärübungen. Wenn es keine Schießübungen gibt, dürfen wir hier eigentlich rumfahren.
Heute ist das Gebiet um diese kleine Insel tabu, denn es wird scharf geschossen. Das taiwanesische Militär will vorbereitet sein auf einen möglichen chinesischen Angriff.
Vielen Dank, hat viel Spaß gemacht und viel Erfolg dann noch weiterhin euch.
Dankeschön für Ihren Besuch, war sehr interessant, danke.